Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner CrossEngage aus Berlin. Erneut kann ich sagen, denn die Kollegen haben auch den Podcast mit Dieter Bohlen gesponsert, der vor kurzem gelaufen ist. Und einige Leute haben mich nachher angesprochen, die den Podcast gehört haben und gar nicht so im ganz tiefen Sinne Digital-Marketing zu tun haben. Die haben gesagt, Mensch hier, da hast du ja von der Firma erzählt, das klang ja spannend, habe ich gar nicht so richtig verstanden, was machen die denn so genau? Das war halt CrossEngage, habe ich so ein bisschen geschmunzelt, weil wahrscheinlich viele Leute davon gehört haben im Podcast und das gar nicht genau zuordnen konnten, denn Dieter Bohlen hat halt eine große Breitenwirkung. Wie dem auch sei, heute nochmal der Hinweis für all die, die tiefer drin stecken. CrossEngage ist eine Plattform, die euch hilft, die verschiedenen Datenpunkte des Marketings zu verknüpfen. Also man bekommt ja, wenn man verschiedene Kampagnen über verschiedene Plattformen ausspielt, jeweils Feedbacks zu den also Daten zurückgespielt und man hat dann Probleme meistens darauf zu reagieren, die alle gemeinsam zu integrieren. Das kann man mit CrossEngage sehr gut machen. Man kann seine Marketingkanäle quasi orchestrieren. Alle Datenquellen eines Unternehmens werden in Echtzeit sozusagen zusammengehalten auf der Plattform. Es nutzen Firmen wie die Deutsche Bahn, wie HelloFresh, wie Karl Lagerfeld, also die Firma, nicht mehr der Herr. Und wer CrossEngage treffen möchte, kann das natürlich tun bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Gibt es eine Masterclass, gibt einen Stand. Kommt vorbei.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ganz kurz, was gibt's Neues bei uns? Bei uns vor allen Dingen die Anmeldung für die Masterclasses beim Festival ist nun geöffnet. Wir haben ja 160 verschiedene Masterclasses zu wirklich alle möglichen Themen rund um digitales Marketing. Kann man dort was lernen, kann man sich informieren. Und ja, wir haben jetzt seit ein paar Tagen ist die Anmeldung offen und wir haben schon Masterclass, da gibt es ein paar hundert Anmeldungen, es gibt ein paar, da sind es noch ein paar weniger. Wir werden aber, glaube ich, in jedem Fall euch alle in die jeweilige Wunsch-Masterclass unterbekommen. Wenn nicht, werden wir eine andere finden. Es gibt Räume bis zu 800 Personen. Wir haben uns da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ich finde, top Themen, wird 160 Stück, da werden sicherlich viel geboten. Wenn ihr auf dem Festival seid oder plant zu kommen, schaut euch die Masterclasses unter omr.com jetzt mal an. Ansonsten werde ich ab und zu gefragt, was macht eigentlich der Stammgast Sven Schmidt, der macht natürlich regelmäßig den DS-Podcast mit Alex Hüsing, aber er war vor kurzem auch im österreichischen Fernsehen zu sehen, hat mir einen Link geschickt und dann sah ich, wie er auf einer Konferenz in Wien interviewt wurde und da Classic Sven Schmidt-Style richtig Gas gegeben hat, wie man ihn kennt. Wer also Spaß hat, sich da, ich glaube, 12, 13 Minuten anzuschauen, werden wir verlinken, einen Ausschnitt aus dem österreichischen Fernsehen mit Sven Schmidt. Und jetzt gleich geht's los mit Sebastian Diemer. Das ist auch jemand, über den Sven sich schon ab und zu geäußert hat und er ist da bei den neuesten Aktivitäten von Sebastian Diemer relativ skeptisch, also dem Cannabis-Startup, hat auch bei sich schon im Podcast veröffentlicht, dass da jetzt wahnsinnige Funding-Runden geplant sind. Die Firma ist innerhalb von wenigen Monaten an die 100 Millionen Euro wert geworden, zumindest in den Augen einiger Investoren, soll aus Sebastians Sicht in Zukunft noch mehr wert werden, bis zu 600 Millionen. Er denkt da schon über einen Börsengang nach, also der absolute Wahnsinn. Das ist im hinteren Teil des Podcasts, wo ich mit Sebastian über sein Cannabis-Business spreche und halt diese verrückten Wachstumszahlen und warum Cannabis so ein krasses Geschäft ist in diesen Tagen und warum da die Investoren aktuell durchdrehen. Aber wir sprechen natürlich auch vorab darüber, wie er mal angefangen hat bei Rocket, dann mit Creditech vor allen Dingen sein erstes Geld verdient hat, warum er immer so polarisierende Instagram-Posts macht, wo er mit seinem Ferrari bei Tempo 300 auf der linken Spur fährt oder irgendwelche Alpaka-Tiere küsst oder einfach sehr merkwürdige Sachen auf seinem Account macht oder manchmal ungewöhnliche Interviews gibt. All das werden wir gleich diskutieren. Sebastian Diemer, ein polarisierender Typ, aber jemand, der auf jeden Fall sozusagen sich auf einer Mission ist, im doppelten Sinne. Er will die Cannabis Welle sozusagen bis zum Ende mitsurfen. Er will ein bisschen euch alle berühren und die Welt verändern und allen ermutigen, sich außerhalb der Komfortzone zu bewegen. Hört euch das mal an. Ich finde, es ist ein bisschen länger geworden, aber es ist durchaus hörenswert und ein wirklich sehr energiegeladenes Bürschchen, wie er selber bei sich gesagt hat. Und das kann ich nur bestätigen. Es war durchaus kurzweilig. Joko Winterscheid kommt auch drin vor, wie die beiden sich getroffen haben, was das mit einem Parkplatz vor Joko Winterscheids Tür zu tun hat. All das gibt's jetzt im Podcast. Auf geht's. Was? Heute zu Gast Sebastian Diemer oder auch gerne der Diemer genannt. Mittlerweile ein absolutes Phänomen der deutschen Gründer- und Startup-Szene. Verschiedene Firmen aufgebaut. Ich beobachte das schon seit vielen Jahren. Du warst nämlich auch mal in Hamburg ganz am Anfang. Creditech hier dann gemacht. Mittlerweile im Cannabis-Business unterwegs und einfach eine Person, die durchaus gerne mal polarisiert und in der Szene viel diskutiert wird. Insofern wirklich Zeit, dass du mal hier bist und wir mal direkt reden können. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Erzähl mal, also los ging's. Du hast mal an der Apps oder an der WU studiert?
Genau, also vielleicht so ganz grob zu meinem Werdegang. Wo kommt sowas quasi her? Also ich komme eigentlich aus einer sehr mittelständischen deutschen Familie. Also bei mir ist es so, meine Eltern irgendwie kommen aus dem tiefsten Bayern, haben sich dann dagegen entschieden, den Bauernhof irgendwie zu übernehmen. Mein Vater hat sich hochgearbeitet und ich bin so ein bisschen in so einer Do-it-yourself-German-Dream-Familie irgendwie groß geworden. War dann irgendwann an der Apps und hatte da so ein bisschen meinen ersten Kulturschock. Ja, weil irgendwie dann so Fragen irgendwie, und warst du auch auf Salem oder in welchem Aufsichtsrat sitzt dein Papi? Und das war für mich alles so irgendwie komplett neue Welt. Hatte auch Kulturschock, dachte ich, werde das nicht durchziehen, hab's dann aber irgendwie zum Vorteil genutzt. Und genau, das war sozusagen mein Einstieg in die große Businesswelt mit irgendwie 200 sehr karriereambitionierten Anfang 20-Jährigen, teilweise netten, teilweise auch ein bisschen realitätsfremden Menschen, BWL-Studium abzuschließen, ja.
Und dann bist du aber, hast du durchgezogen und dann bist du danach sofort grüner geworden eigentlich, oder?
Nee, ich war dann noch an der London School of Economics. Ich habe mir gesagt, das ist irgendwie, also an der Apps lernst du dich gut zu verkaufen und einfach Dinge schnell pragmatisch anzugehen. Ich wollte danach aber wirklich nochmal so die, ich suche so ein bisschen Extreme generell und ich wollte so das Extremste, was du irgendwie an Academic Challenge bekommen kannst. Und das war dann ein Masterstudiengang in Economics an der LSI. Mhm. Und das zeigt dir dann auch wirklich so die Grenzen auf. Also das war dann kein irgendwie Partyjahr in London, sondern das war irgendwie ein Jahr in der Bib ohne viel Tageslicht. Und danach haben wir dann, ich habe eine Masterthesis geschrieben über Prediction Markets. Also wenn du Leute auf Zukunftsevents wetten lässt und daraus quasi Vorhersagen generierst. Und das hatte dann, wir haben eigentlich nur Studenten gesucht, die da mitmachen, um Daten für diese Masterarbeit zu sammeln. Das war in der WHU Idea Challenge. Und da war dann Rocket Internet in der Audience. Und die haben uns dann eigentlich aus dieser Gründungsidee sozusagen dazu gebracht, dass wir mit Rocket zusammen Groupon in China aufgebaut haben.
Okay.
Das war so 2010, 2011.
Okay, und dann hast du es eine Weile gemacht?
Ja, das war dann relativ lustig, weil das war dann so Mama, Papa, Freundin. Also Olli Sammer kennt man ja. Das war dann so ein 5-Minuten-Interview in München. Und dann sagt er, ja. Also kein Satz zu Ende gesprochen. Dann kam die nächste Frage und nach irgendwie 5 Minuten sagte er, cool, ihr seid dabei, bitte in den nächsten Flieger nach China, jetzt nach Berlin Visum holen, ab nach China und in 48 Stunden treffen wir uns in Peking. Und es war dann so, Mama, Papa, ich bin mal weg in China und ja, war eine sehr, sehr krasse Zeit. Also so aus dem Studiensaal quasi ein paar Tage später in China und dann war auch die Mission, sage ich mal, sehr ambitioniert. Also die Ansage war, Alexander, mein dann langer Wegbegleiter bei Creditech, Co-Founder später, und ich hatte die Aufgabe, 1000 Leute in China innerhalb von 3 Monaten einzustellen, 10 Offices aufzumachen, weil es für den Börsengang von Groupon damals sehr wichtig war. Und ich glaube, was wir da gelernt haben, war A, von einem sehr, sehr ambitionierten, sehr großen, denkenden Menschen. Und der erste Job prägt dich natürlich. Und wenn da jemand sagt, komm, wir nehmen mal eine Weltkarte und dann gucken wir irgendwie, welche Industrie wir in 3 Monaten komplett dominieren, dann ist das was anderes als so, man fängt mal an, irgendwie im Wohnzimmer ein Startup zu basteln und mal eine Seed-Runde zu raisen. Und zum anderen auch einfach, wie unfassbar schnell man Execution umsetzen kann. Und das war dann eben so der Fall, dass wir dann, ja, mit, das war Ende 22, saßen wir in China in einem Starbucks und hatten irgendwie so einen Olli im Nacken, der irgendwie gesagt hat, schneller. Und warum schlaft ihr 4 Stunden jede Nacht? Das war so unser Einstieg eigentlich in die Startup-Branche.
Und danach seid ihr dann aber sozusagen bei Rocket raus, das war dann irgendwie nach dem Aufbau, nach dem China-Jahr seid ihr nach Hamburg gekommen, ne?
Genau, also es war dann so, dass wir dann eigentlich gesagt haben, wir wollen jetzt nicht länger in China verweilen, sondern wir wollen irgendwie was aufbauen. Haben dann auch so ein bisschen Blut geleckt und gesehen, aha, es gibt irgendwie noch was anderes als so den klassischen Job, nämlich wirklich, sehr ambitioniert und sehr großdenkend Startups aufzubauen. Und danach waren wir dann bei Hanse Ventures in Hamburg. Das ist ist immer noch ein Inkubator. Und der Deal war eben, wir kriegen ein Gehalt, ein Funding, ein Team, setzen aber eine Idee um, die nicht von uns kommt. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ein ganz interessanter nächster Schritt. Also eben nicht nur für Olli, jetzt blöd gesagt, die Firmen aufbauen und Olli noch reicher machen, sondern so ein bisschen behütetes Gründen. Das haben wir dann 1,5 Jahre gemacht. Und dann einfach irgendwann gemerkt, okay, das Modell geht nicht auf. und hatten dann diese Idee, so
das
eine...
War, sonst war dieses 5-Dollar-Ding,
ne? Ja, genau, das war das Ursprungsmodell und dann kam GigaLocal, das war so ein bisschen wie GoButler, vielleicht kennt das noch einer. Also die Idee ist immer noch cool, ja, du gibst ein, was du willst, bis wann du es brauchst und was du dafür zahlen willst. So ein bisschen eBay-Kleinanzeigen und dann können sich Leute darauf bewerben und das eben umsetzen. Also irgendwie, wer geht mit meinem Hund Gassi, wer baut mein Ikea-Regal auf, wer bringt mir ein Starbucks-Chai-Latte. Aber ist halt auch mit all den Dingen, die man jetzt weiß, ein unfassbar dickes Brett. Weil du hast einen regional beschränkten, zeitlich beschränkten Markt, du hast irgendwie Trust-Faktoren. Also bis da mal eine Transaktion zustande kommt, brauchst du halt so viele Menschen. Und wenn du dann irgendwie was einstellst und 3 Wochen später meldet sich jemand und sagt, jetzt führe ich deinen Hund Gassi, dann... ist halt nicht mehr relevant. Ja, okay. So, deswegen hat es nicht funktioniert. Und dann sind wir zu den Gesellschaften und haben gesagt, wir haben eigentlich eine viel coolere Idee, nämlich so eine völlig neue Art von Scoring aufzubauen, was dann wieder so ein bisschen die Idee des Prediction Markets von mir war und von Alexander, der vor Rocket Internet so Trading-Algorithmen geschrieben hat. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich ganz interessant, weil A, das ist irgendwie ein Modell, was auch Geld verdient. B, bringt das irgendwie so unsere Expertise zusammen. Und ist auch irgendwie jetzt eine größere Vision als so ein eBay-Kleinanzeigen in cool. Und das war dann so die Geburtsstunde von Creditech. Das hat sich dann so aus dem Pivot, beziehungsweise aus dem nicht funktionierenden GigaLocal heraus eigentlich entwickelt.
Und Creditech ist, sagen wir, das Modell ist, man vergibt Kredite kurzzeitig zu sehr hohen Zinsen.
Das war das Produkt. Die Idee dahinter war eigentlich, dass wir gesagt haben, so ein Kreditbüro, so eine Schufa oder alle möglichen statistischen Verfahren, die feststellen, wer wie kreditwürdig ist, sind rückwärtsgewandt und basieren auf sehr stumpfen Datensets. Ja, also so eine Schufa, die guckt sich halt an, zahlst du deine Telefonrechnungen, hast du irgendwie Insolvenzregister-Einträge. Und wir haben uns gedacht, diese ganzen Online-Daten, die schaut sich eben noch keiner an. Was postest du auf Facebook? Bewegungsprofile. Also das war natürlich 2011, 2012 noch ein bisschen neuer, als das jetzt der Fall ist. So mittlerweile irgendwie weiß jeder, welcher Wert in diesen Daten liegt. Aber wir waren nicht die Ersten, aber mit einer der Ersten, die sich überlegt haben, warum nutzt keiner diese Daten, um daraus abzuleiten, wer kreditwürdig ist. Und der Ansatz war relativ radikal, dass wir gesagt haben, wir geben einfach mal jedem 100 Euro und messen ganz viele Daten und gucken, wer zurückzahlt und wer nicht und was diese Menschen an Datenmuster gemeinsam hatten. Und da findest du halt raus, also obvious Dinge, ja, dass Leute, die irgendwie gerade eine Insolvenz hatten, ja, da ist dann eine statistische Korrelation zu nicht zurückzahlen. Du findest aber auch interessante Dinge raus, wie zum Beispiel Leute, die eine bestimmte Schriftart installiert hatten, hat sich herausgestellt, die zahlen viel schlechter zurück. Da haben wir geguckt, warum ist das so? Und der einzige Weg, wie diese Schriftart auf den Computer kommt, ist, wenn du dir Casino- oder Poker-Software runterlädst und das installiert dann diese bestimmte Schriftart auf deinem Computer. Okay. Und das heißt, das war so ein bisschen einfach über einen Ansatz, den, also niemand würde jetzt auf die Idee kommen und sagen, wir bauen mal ein Scoring-Modell auf Basis von Schriftarten. Und dadurch, dass wir das komplett auf Machine Learning, also nur auf Observations basiert hatten, haben wir so Dinge rausgefunden, die quasi noch nie jemand verwendet hatte. Oder im Fraud, dass wir irgendwie gesagt haben, wenn jemand immer bei Facebook Bilder mit GPS-Tag München hochlädt, in Berlin immer über die Automatenkennung Geld abhebt am Geldautomaten und aber sein Ausweis sagt, er wohnt in Hamburg, dann ist da irgendwas faul, weil dieser Mensch kann nicht täglich an 3 gleichen Orten sein. Und das war so eigentlich der neue Ansatz und wir haben eben gesagt, die sinnvollste Möglichkeit, das umzusetzen, sind ganz kleine Kredite zu ganz kurzen Laufzeiten. Und wenn du so ein Experiment machst, da zahlen anfangs auch nicht allzu viele Leute zurück. Und das heißt, du musst es auch irgendwie entweder über die Zinsen oder über das Equity, das du halt von Investoren reinholst, die quasi das Experiment finanzieren.
Und da fing ja schon an, dass du auf jeden Fall ein Talent hast, Geld einzuwerben sozusagen für Projekte, für Firmen. Was hat der an Kapital geraced oder reingeholt von Investoren?
Also insgesamt waren das um die 150 Millionen Eigenkapital und 200 Millionen Fremdkapital.
Also das ist ja schon für deutsche Verhältnisse Wahnsinn. Also es gibt ja ganz wenig Startups, die so viel Geld zur Verfügung haben überhaupt.
Ne? Ja, also ich glaube 2 Dinge dazu. Das erste ist, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bauchgespür für Trends. Also ich setze mich da jetzt nicht hin mit irgendwie, wer hat gerade bei Y Combinator geraced und was sind so die kleinen Perkins Trend Reports, sondern ich mache das einfach aus dem Bauchgefühl heraus, wo ich denke irgendwie, wo von all den Dingen, die ich sehe, die irgendwie ein Potenzial haben. Und dann ist, glaube ich, auch im Fundraising ganz wichtig, Stories erzählen. Also deutsche Gründer, das merke ich immer wieder, die erzählen einfach keine aufregenden Stories. Und das ist mit das Wichtigste, was ein Gründer machen muss. Nicht nur gegenüber Investoren, gegenüber Mitarbeitern, Presse, jegliche Art von Investoren natürlich auch. Und ich glaube, das haben wir immer ganz gut gemacht. Also wir haben zum einen durch diese große Denke, die wir bei den Sambas irgendwie angelernt haben. Und ich sage jetzt nicht, dass Rocket Internet, sozusagen alles, was die Jungs machen, gut ist und wir übernommen haben. Da war auch viele Dinge dabei, wo wir gesagt haben, so nee, wir bewerfen unsere Mitarbeiter nicht mit Telefonen, wenn die irgendwie eine Deadline reißen oder so. Aber das hat definitiv dazu geführt oder dazugehört. Und dann eben sehr früh eben über gute Stories in den richtigen Märkten auch die richtigen Investoren reingeholt.
Und erzähl mal, wie es dann mit Creditec weiterging. Also dann, das ist ja dann viele Jahre dein Projekt gewesen. Das hast du ja, glaube ich, insgesamt 7, 8 Jahre bestimmt gemacht, oder?
Also ich war die ersten 4 Jahre als CEO dabei. Und das war auch so, ich meine, das war schon krass, weil wir hatten dann im ersten Jahr war das so ein Haus an der Alster und das war sehr familiär. Also abends irgendwie alle beim Lagerfeuer saßen, wir haben da irgendwie gecodet und es war so richtig wirklich so mehr, didn't feel like a job, sondern mehr wie so ein, so ein Projekt quasi. Dann wurde es halt so erfolgreich, dass dann in sehr kurzer Zeit eben das Team sehr stark angewachsen ist. Wir hatten dann irgendwann 18 Investoren. Es wurden sehr langwierige Board-Meetings etc. Und deswegen habe ich dann nach 4 Jahren gesagt, ich kann ein paar Dinge gut und ich kann noch viel mehr Dinge nicht gut. Und die Dinge, die ich nicht gut kann, die werden immer relevanter für einen CEO in dieser Phase, nämlich strukturiert, irgendwie alles sehr planbar machen, nicht am einen Tag gut gelaunt, am nächsten Tag schlecht gelaunt und impulsiv und passionate, sondern eben sehr strukturiert, kontrolliert. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, will ich mich mit einem Coach irgendwie dahin entwickeln oder stehe ich zu meinen Schwächen und nutze einfach Umfelder und Opportunities, wo meine Stärken relevant sind und meine Schwächen nicht so relevant sind. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich immer mehr diese Aufbauphase, bis Unternehmen an dieser strukturiert und Organisationsphase wieder ankommen. Und das heißt, nach 4 Jahren bin ich rausgegangen, bin dann noch im Board geblieben und habe dann ein Jahr später meine Anteile verkauft in dieser Nespers-Runde, also zusammen mit Rocket, Point 9 etc. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich dann eigentlich auch thematisch raus war.
Aber da bist du dann schon auch recht wohlhabend geworden.
Das ist immer eine Definitionssache, glaube ich. Also gutes Geld verdient, definitiv. Dieser 300 Millionen Exit, das ist leider nicht bei mir auf dem Konto angekommen, sondern wir haben es ja eben schon erörtert, wir haben so viel Geld geraced, dass auch natürlich du als Gründer dann ziemlich runterdiluted bist am Ende. Aber sag mal, es hat mir jetzt nicht irgendwie die bis ans Ende meiner Tage irgendwie auf der Alpaka-Farm oder auf der Yacht um die Welt schippern, könnte ich auch nicht, sondern es war eher so, das hat dann ermöglicht, viele weitere Dinge anzustoßen und umzusetzen. Das war eher so sozusagen das Sprungbrett eigentlich zu den nächsten Dingern.
Sag nochmal ganz kurz über Creditec, wie geht's denn heute? Da hört man ja so ein bisschen auch Auf und Abs und es gab dann halt diese Nestrunde und dann gab es, glaube ich, auch noch einen Verkauf am Ende. Wie steht die Firma aktuell so da, Größenordnung, Umsatz oder so?
Das ist jetzt kein Quatsch, aber ich habe wirklich keinerlei Einblicke. Also A, weil ich keine Unterlagen mehr bekomme, weil ich ja nicht mal mehr Shareholder bin. Ich habe ja alle Anteile verkauft seit 3 Jahren. Und das andere Relevante ist, alle Leute, die ich da kenne, sind raus. Ja, also Alex, René, alle Leute, mit denen ich quasi noch irgendwie eine Connection hatte. Das heißt, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe diese Downround in der Presse mitbekommen und auch dann irgendwie die Leute angerufen.
Also Downround heißt, es gab dann nach der Nespers-Runde, die eine 300 Millionen Bewertung hatte, gab es nochmal eine neue Finanzierung auf einem deutlich niedrigeren Gesamtwert, weil irgendwelche Sachen wahrscheinlich dann nicht so sich so gut entwickelt haben.
Ja, es war so ein strategisches Ringen im Board, weil Nespers hat ja also 110 Millionen Euro investiert und natürlich war der Anspruch dann auch, dass Creditec eben strategisch um Nespers herum baut. So, und dann gab es irgendwann immer die Frage der anderen Investoren, wie abhängig machen wir uns eigentlich von Nespers? Und wie unabhängig soll diese Firma auch noch irgendwie agieren? Und das war dann, wie gesagt, ich habe es auch nur über Dritte mitbekommen, wo lange, lange Diskussionen und am Ende gab es dann eben die Entscheidung, es kommt ein neuer CEO rein, es wird irgendwie so eine Runde gemacht, die im Grunde genommen so Pay-to-Play, also da wurden irgendwie auf 200.000 Euro Share-Kapital 200 Millionen neue Aktien ausgegeben, was im Grunde genommen heißt, jeder, der dann nicht mit investiert hat, kriegt nichts. Und das ist natürlich also am meisten tut es mir halt weh für Leute, die ESOP, also virtuelle Anteile hatten. und die eben nicht in der ersten Runde verkauft haben. Aber als Gründer, der irgendwie nicht mehr Shareholder ist, kannst du irgendwann natürlich bei so einer Firma auch, bist du quasi einfach Beobachter von außen. Ja, also es wäre jetzt auch nicht gesund, dass ich da reinfunke und sage, hey, nach 3 Jahren, ich gebe mal wieder meinen Senf dazu. Also das war ja auch eine bewusste Entscheidung der Investoren, da eben einen neuen CEO reinzuholen. Und ja, ich hoffe, es wird noch was natürlich.
Nespers, für alle, die es jetzt nicht so genau mitbekommen haben oder wissen, ist eine südafrikanische Firma, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Beteiligungen, eigentlich aus dem Verlagswesen, glaube ich, kommt und mittlerweile aber bei Tencent beteiligt, also global investieren die auch in digital. Aber ich glaube, so die Creditec-Zeit war doch wahrscheinlich auch die erste Zeit, wo du zum ersten Mal so mit Kritik in Berührung gekommen bist oder sagen wir mal öffentlicher Wahrnehmung, weil diese Kredite, die ihr da rausgegangen habt, in Deutschland war das irgendwann verboten, glaube ich. Ihr habt oder zumindest nicht sinnvoll und nicht profitabel. Ihr habt das Geschäft im Ausland gemacht, ganz stark, ne?
Mhm. Genau, also es war so, Kritik gab es auf allen möglichen Ebenen. Und ich meine, generell ist das, glaube ich, in Deutschland so, es gibt so eine Art Welpenschutz für Startups. Ja? Also wenn du jetzt sagst, ich fange jetzt irgendwie ein Startup an, dann sagt ja erstmal jeder, ja, cool und viel Erfolg und bla bla bla. Wenn das Startup dann einen gewissen Schwellwert an Erfolg überschreitet und so in Deutschland, ich sag mal, wenn das Auto größer wird als das vom Nachbarn, dann fängt das eben an, so ein bisschen umzuschlagen, dass die Leute sagen, egal was, ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, so ein Zalando IPO in Deutschland, ja, da war die Schlagzeile, ja, und irgendwie die Lagermitarbeiter, die werden nicht nach Tarif bezahlt. Das heißt, das haben wir dann auch irgendwann zu spüren bekommen, auf vielen Ebenen. Also Geschäftsmodellkritik, teils berechtigt, teils nicht berechtigt und auch persönlich bei mir. Also ich meine, ich lebe sehr extrovertiert, heißt, ich gebe sehr viel Preis von meinem Leben und muss deswegen auch damit umgehen, wenn dann irgendwie da mal der Bumerang hinten an den Kopf fliegt. Gab dann auch so ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, so, das geht ein bisschen zu weit. Also,
was war so, sagen wir mal, was war die härteste Kritik am Geschäftsmodell? Wegen der zu hohen Zinsen oder wegen der, was war das Problem?
Ja, die Zinsen, also die, genau, das war natürlich immer so ein Thema. Und das war jetzt nicht nur bei uns, sondern bei jedem Geschäftsmodell, wo halt immer so ein bisschen die Frage ist, wenn man jetzt bei einem 100-Euro-Loan 20% Zinsen, also 20% Zinsen im Monat hört sich erstmal viel an, ja, weil man das irgendwie auf einen Autokredit oder so dann umrechnet und natürlich wäre das völlig gaga und kein Mensch würde das machen. Wenn aber jemand sagt, ich brauche irgendwie in Mexiko 100 Euro und die in 4 Minuten auf meinem Konto und dann zahle ich 120 Euro zurück in ein paar Tagen, wenn der Abschleppwagen da war und alles geklärt ist, dann sind diese 20 Euro jetzt nicht so kriegsentscheidend. Also ich zahle aber auch irgendwie am Bahnhof für Geld abheben 5 Euro. Mhm. Wenn ich 50 Euro abhebe, ja, dann kann ich auch sagen, sehr krasser Wucher, 10%. Das heißt, die, also ohne da jetzt thematisch irgendwie groß irgendwie
auf diese Wucherzinsen, also diese Zinsen, teilweise ein paar tausend Prozent Zinsen, ist natürlich schon ein Thema, das euch immer so entgegengehalten wurde.
Genau, ne? Was halt, wie gesagt, da kannst du dann irgendwie argumentieren ohne Ende, weil die maximale Laufzeit sind 30 Tage und es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, boah, Hotel ist ja Wucher, wenn ich da das ganze Jahr drin wohne, dann ist es ja 200 mal so teuer wie eine Wohnung, richtig, deswegen wohnt auch niemand das ganze Jahr im Hotel.
Aber also Udo Lindenberg so, also vielleicht. Haben die wirklich, also auch da ist es ja, ich frage jetzt mal kritisch nach, ne? Ist mir wichtig an der Stelle, weil natürlich dann auch Leute gesagt haben, es sind ja nur kurz laufende Kredite und dann sagen andere, naja, aber diese Kredite machen genau die Ärmsten der Armen sozusagen, die dann sich davon zu Kredit hangeln und dann irgendwie von einem kurzen Kredit in den nächsten und dann immer zu denselben hohen Zinsen.
Ja.
Und damit ist es dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Drogen. Man ist der Dealer und ja, nimmt das Geld von den armen Abhängigen.
Also das ist ja genau das Ziel des Scorings, dass du die quasi raushältst. Weil ich sag mal, im Kreditbusiness ist ja nur jemand ein guter Kunde, der auch zurückzahlt. Ja? Jemand, der einen Kredit nimmt und dann irgendwie sagt, hoppala, geht nicht. Da hast du ja nicht nur nichts verdient, sondern sogar Verluste. Unser Ansatz war mehr, dass wir gesagt haben, wir geben diesen Leuten erstmal so eine Chance, ja, so einen 100-Euro-Kredit zu nehmen und damit dann zu beweisen, dass sie mit Geld und Krediten umgehen können. Und dann eben, also später kamen ja dann Ratenkredite, Kreditkarten etc., die gingen dann bei 15% jährliche Zinsen los. Und da, das war dann eher so diese Leiter, dass man eben sagt, das sind Leute, die noch nie einen Kredit genommen haben und deswegen auch von keiner Bank irgendwas bekommen. Und wir sind die beste Alternative und dann versucht man aber diesen Kunden eben zu entwickeln sozusagen im Score und eben immer günstigere und bessere Kreditprodukte letztlich zu geben.
Okay, das heißt, das war das Produkt. Die Kritik gab es seitdem umgegangen. Sagst du ja auch zum Teil berechtigt. Also würdest du jetzt heutzutage selber sagen, dass, also welcher Teil der Kritik war berechtigt, welcher nicht?
Also es gab ja es waren so verschiedene Ebenen. Das eine war Geschäftsmodell, das andere war sozusagen meine Führungskompetenz. Und ehrlich gesagt, als 25-Jähriger ein Team von 500 Leuten auf 10 Kontinenten zu führen, also da bereitete ich weder eine Apps noch eine LSI noch sonst irgendwas drauf vor. Und natürlich war ich überfordert ohne Ende, ja, und habe auch dann an manchen Stellen irgendwie einfach aus Überforderung und Unkenntnis erratisch gehandelt. Ja, dass dir das einfach über den Kopf wächst und dann fängst du halt an, irgendwie Unsinn zu machen oder irgendwie dann Leute anzupumpen. Mhm. Und das war sicherlich berechtigt. Und das, glaube ich, war halt einfach auch, würde man jetzt völlig anders umgehen in diesen Situationen. Aber mit 25 da auch noch sehr grün hinter den Ohren.
Heute bist du 33, ne?
32, 200, ja. Was halt weniger berechtigt war, war so die, es wurde dann teilweise bei mir arg persönlich, also dass dann so auch irgendwie meine damalige Freundin mit reingezogen wurde, ja, das hieß so und jetzt ist er irgendwie hier mit seiner Freundin da unterwegs und bei Creditech ist gerade das los und so, wo ich mir dachte so, ich bin jetzt nicht Dieter Bohlen und irgendwie mein Privatleben hat mit meiner Creditech-Rolle, egal ob ich das auf Facebook poste oder nicht, eigentlich nicht viel zu tun, aber es macht natürlich eine bessere Story und das hat sich dann natürlich auch so ein bisschen hochgeschaukelt irgendwann.
Aber würdest du heutzutage wahrscheinlich trotzdem nicht mehr so machen? Mit Posten oder so? Oder doch?
Boah, doch, das mache ich ja immer noch so. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, wo ich mir sage, nur weil das die deutschen Spielregeln sind, so dieses, du darfst nicht erfolgreich sein und wenn doch, dann tust so, dass es keiner mitbekommt. Also sag ich immer, warum denn eigentlich? Warum darf ich denn nicht irgendwie, wenn ich Erfolg habe und gerne einen Ferrari fahren, mir einen Ferrari kaufen? Und wenn ich das auf Instagram posten will, dann poste ich das auf Instagram. Es ist in USA etc. völlig gang und gäbe. Deutschland ist halt so dieses, immer noch diese stark ausgeprägte Neidkultur. Aber das ist, glaube ich, das sind so Spielregeln, da sage ich, die will ich sogar eher challengen, als mich da nach und nach anzupassen.
Also hier eine Anmerkung der Redaktion. Ich glaube, du bist auch mit dem Ferrari vorgefahren hier. Meine Kollegen sagten schon, da kommt der Gast oder da kommt der Diemer. Ich habe den Ferrari schon gesehen. Also insofern, ja. Man nimmt das sofort wahr. Ne? Aber erzähl mal weiter. Dann hast du sozusagen Creditech danach, also als die Möglichkeit bestand, dann nennt das dann, glaube ich, Secondary zu machen und da rauszugehen. Deinen Schnitt gemacht oder dein Geld verdient und bist dann nach Berlin gezogen wieder.
Genau, ich bin dann nach Berlin. Also wir hatten damals in Hamburg, also Creditech in Hamburg gegründet und haben gemerkt, super schöne Stadt, würde auch immer noch gerne hier leben, aber es ist einfach so, die Talente, die wir suchen, die findest du einfach in Berlin schneller als in Hamburg. Mhm. Und habe dann gesagt, ich mache eigentlich das mehr oder weniger gleiche Modell von Creditech nochmal, nur diesmal für Firmenkredite mit Factoring, Finiata. Und auch mit Teilen, zum Teil mit dem gleichen Team von Creditech und habe das dann 2 Jahre in Berlin gemacht. War dann alles, wie gesagt, so ein bisschen die Learnings und Fehler von Creditech schon da dann umgesetzt und deswegen war es alles ein bisschen weniger Drama und irgendwie sozusagen high-paced und nach 2,5 Jahren war es dann wieder an dem Punkt. Wir hatten irgendwie 20 Millionen geraced, ein Team von 60 Leuten. Strategie war klar, wo ich gesagt habe, jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich sozusagen an einen Manager übergebe, weil jetzt wird es wieder zu strukturiert für so einen Chaoskopf wie mich.
Okay, und wie geht's der Firma?
Der Firma geht's gut. Also der war natürlich dann am Anfang erstmal so ein bisschen Strukturen einbauen. Wie gesagt, ich bin kein sonderlich strukturierter, sondern eher so ein sehr schneller, risikofreudiger, kreativer Mensch. Und das Produkt hat sich halt extrem gut entwickelt. Weil es jetzt auch jemand, also Enno, der neue CEO, ist jemand, der hat auch viel mehr Passion für Fintech, weil ich ehrlicherweise auch dann nach 7 Jahren Fintech gemerkt habe, dass es, also was mich gereizt hat, ist die Firma aufzubauen und so diese Probleme zu lösen, aber zum einen wird es natürlich nach 7 Jahren im Lending auch immer wieder ein bisschen die gleichen Probleme.
Und was sind die, also Probleme sind Marketingprobleme, dass du sozusagen Kunden sind?
Ja, einfach die Challenges, dass du sagst, so und jetzt fängst du irgendwie an, baust ein Risikomodell so und dann refinest du das und dann musst du irgendwann gucken, dass du eben deine Kunden auf den ersten, zweiten, dritten Kredit irgendwie profitabel kriegst gegen deine Acquisition Costs und es sind einfach die gleichen Fragestellungen, wie in jeder Industrie. Wenn du jetzt 7 Jahre lang E-Commerce machst, dann ist auch immer wieder irgendwie das Gleiche.
Sag mal, aus Marketing-Sicht, wo holt man sowohl für eine Creditech als auch für eine Finiata die Kunden her? Was waren so eure Akquisitionskanäle, um Kunden zu gewinnen?
Ja, also natürlich geht es über Online-Marketing, wobei wir gemerkt haben, Push hat immer bessere Kunden gebracht als Pull, weil du, wenn jetzt jemand nach Kredit sucht auf Google, dann ist es jemand, der hat einen konkreten Need, der ist wahrscheinlich günstiger im Einkauf. Das ist aber auch jemand, der dann in den Ausfallraten, das ist jetzt natürlich nicht pauschalisiert, aber das war der Durchschnitt der Erkenntnisse, der war dann schlechter im Rückzahlverhalten als jemand, den du jetzt zum Beispiel über eine Facebook-Ad bekommen hast, der noch gar nicht drüber nachgedacht hat, eigentlich einen Kredit zu nehmen. Wir haben dann auch irgendwann viel, viel Branding gemacht. Also bei Creditec, wir haben ja auch das Geld aggressivst immer wieder reinvestiert. Also wir hatten in 4 Jahren, wo ich CEO war, jedes Quartal entweder eine Equity oder eine Debt-Runde gemacht.
Also entweder neue Eigenkapitalinvestoren aufgenommen oder Fremdkapitalinvestoren. Ne?
Genau, und ich erinnere mich zum Beispiel dran, wir hatten dann so ein, dann irgendwann eine riesen TV-Kampagne in Spanien gemacht und haben gesagt, fast irgendwie das Geld, das wir geraced haben, das stecken wir jetzt komplett wieder im Marketing und in 6 Monaten wollen wir die Firma verdoppeln.
Okay.
Und haben dann in Spanien so eine riesen TV-Kampagne gemacht und dann waren wir irgendwann in Barcelona. Und dann meinte der Taxifahrer so, was macht ihr Geist denn, ihr seht so nach Business aus. Dann meinten wir so, ja, das ist Credito Venti Quattro, kennst du das? Und dann meinte er, ja, ja, diesen Jingle singen meine Kinder immer beim Abendessentisch, sau nervig. Also ein bisschen wie so ein Crazy Frog damals. Und da haben wir halt gemerkt, so krass, was für uns so Excel-Kohorten sind mit irgendwie Touchpoints und ROI und Marketing Spend. Ja, das sind in Spanien irgendwie Kinder, die diesen Jingle abends trällern. Also das war sehr geil. Und was auch witzig war, wir hatten mal so eine Kampagne, für, es war 6-stelliger Betrag mit so einer Agentur gemacht und so ultra fancy mit Captain Simo, der dann Leuten in der Patsche hilft und bla bla bla. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also die Leute haben einfach die Message nicht verstanden aus diesem bisschen überkünstelten Branding-Spot. Und dann hatten wir was anderes probiert. Das war einfach weiße Schrift auf rotem Hintergrund. So Credito 24, du brauchst Geld, Credito 24. So richtig nervig, trashig. Und das hat extremst gut funktioniert. Also wo wir auch gemerkt haben, so teilweise wird das auch ein bisschen überkünstelt, weil ich meine, Kredit ist ein, du erwächst ja kein Bedürfnis, sondern derjenige, der diese Werbung sieht und einen Kredit braucht, der braucht jetzt keine große emotional Story, sondern er will einfach nur sehen, okay, cool, da kriege ich Geld und das geht schneller oder ist günstiger als irgendwo anders. Und das war so ein bisschen das Learning, dass im Kredit du eigentlich sehr direkt mit dem Kunden kommunizieren musst.
Ganz kurze Pause und Hinweis auf Look Famed. Look Famed ist eine Influencer-Agentur, auf die ich euch gerne hinweisen möchte. Sie wurde gegründet von Luana Silva und Luana Silva ist selber eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen auf Instagram oder generell mit über 500.000 Followern und natürlich kennt die Dame sich aus mit der Materie, weiß also sozusagen, wie Influencer-Marketing funktioniert, kennt das sozusagen aus erster Hand und mit der Agentur hilft sie jetzt, das für Brands so umzusetzen, wie sich das vorstellt, wie das sein muss und nicht erst seit gestern, sondern sie hat bereits über 500 Kampagnen umgesetzt, mit über 300 verschiedenen Influencern zusammengearbeitet, hat zum Beispiel auch auf Basis der ganzen Resultate, die dabei rauskamen, ihre verschiedenen Influencer-Partner in Branding oder in Performance-Influencer unterteilt und damit die Kampagnenresultate nochmal wohl gesteigert, wie uns berichtet wurde. Mittlerweile arbeiten bei Look Famed 25 Leute im Team, vertreten einige Influencer auch exklusiv. Also wenn ihr über Influencer-Marketing nachdenkt, bitte denkt auch an Look Famed. Guckt euch mal vielleicht Luana Silva an, das Profil. Außerdem sind die Kollegen von Look Famed auf dem OMR-Festival natürlich vor Ort und freuen sich über Terminanfragen von euch unter omr@lookfamed.de. omr@lookfamed, macht Termine mit den Kollegen aus fürs OMR-Festival.
Und dann also Finiata aufgebaut, relativ schnell wieder raus. Und dann danach kam dann, das ist nicht so eine Flugrechte-Geschichte,
habe ich auch noch verfolgt? Genau, ich habe nebenbei so ein paar Dinge aufgebaut, wo ich gesagt habe, da mache ich so ein Zwischending aus Investor und Gründer. Also das eine war, wir kaufen dann Flug, das funktioniert extrem gut. Das ist für jede Flugverspätung ab, ich glaube, 3 Stunden. Und was also der Ansatz war, dass wir gesagt haben, es gibt Flightride und so, wo man dann nach ein paar Monaten eben sein Geld vielleicht zurückbekommt. Und ich habe so ein bisschen diesen Kredit- und Factoring-Gedanken da reingebracht und das Produkt so umgebaut, dass wir gesagt haben, einfach Ticket hochladen und nach ein paar Stunden gibt es Geld aufs Konto für den verspäteten Flug.
Okay.
Und das funktioniert extrem gut. Also es macht 6-stelligen Gewinn im Jahr.
Auch Investoren an Bord?
Nee.
Oh, really? Es ist
also wir haben später für so Refinanzierungen etc., aber das habe ich erstmal angeschoben, aufgebaut und dann, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, so ein Teil haben wir dann mit Sanin finanziert, aber das, da bin ich sozusagen die steuernde Einheit. Da gibt es aber auch ehrlicherweise gar nicht so viel. Das ist so ein, eigentlich könnte man fast sagen, so ein langweiliges Unternehmen, so das irgendwie jetzt das Gleiche macht wie vor 2 Jahren und in 2 Jahren das Gleiche macht und jährlich irgendwie gesund, aber jetzt auch nicht crazy wächst und eben hochprofitabel ist.
Aber du findest dann immer Leute, die es dann sozusagen operativ betreiben, wenn die Phase erreicht ist, wo du rausgehen kannst. Dann suchst, das ist ja auch ein Talent, Leute zu finden, die das dann machen wollen.
Ja, also ich glaube, das ist auch so, da sehe ich mich auch mittlerweile. Und das ist auch, kommen wir wahrscheinlich später zu, bei Pharmaco jetzt meine Rolle, dass ich eigentlich die Leute quasi erstmal eine Idee und Kapital irgendwie zusammenbringe und dann aber auch einfach Leute so coache. Und ohne, dass ich jetzt selber da im Driver's Seat bin, einfach immer der Ansprechpartner bin und sage so, diese Situation schon 20 Mal gesehen. Jetzt kann man das machen oder dies machen. Und das ist also für mich auch viel irgendwie more rewarding mittlerweile, einfach andere Leute zu entwickeln, einfach ein guter Gründer zu werden, als jetzt selber das irgendwie zum 10. Mal zu machen.
Okay, und dann also das heißt das Flightride, was noch was anderes? Also du hast nicht Flightride, sondern heißt
wir kaufen einen Flug.de.
Genau, also das Flightride-Modell.
Ja.
Noch andere Firmen, die ich da jetzt verpasst habe?
Ja, ich habe 2 Unternehmen gemacht, die haben nicht funktioniert, haben mich auch Geld gekostet, Digitalkasten und Bullet. Das war so die Idee, man scannt Post für Leute, die viel unterwegs sind, dass eben das umgeleitet wird und dann kriegst du in der App und per E-Mail deine Briefpost. Das, die 2 Dinge haben nicht funktioniert, viele Learnings rausgezogen. Und sonst habe ich noch so ein bisschen weniger aktiv, also nicht inkubiert, sondern wirklich investiert in Sachen wie Koya zum Beispiel, ein Creditech-Mitgründer, der so ein Insurtech gegründet hat und ein paar andere kleine Beteiligungen. Aber das waren so die Bootstrap-Unternehmen, die ich so neben Finiata hochgezogen habe.
Und dann bist du von Berlin nach Frankfurt wieder gezogen und hast dann da Pharmaco gemacht.
Ja, die Story war witzig. Also ich war dann bei Finiata raus, war auf Mallorca so ein bisschen, weil ich auch gesagt habe, eigentlich hatte zwischen Creditech und Finiata keine große Auszeit, weil ja auch der Creditech-Exit kam ja so ein Jahr nachdem ich Finiata angeschoben habe. Und dann haben mich irgendwie ganz viele Leute halt angerufen und mir erzählt, was man alles Cooles bauen kann. Und da war dann ziemlich viel Cannabis dabei. Und das fand ich irgendwie spannend, weil zum einen ist jetzt kein Geheimnis, also dass ich auch schon Cannabis irgendwie eine Weile hier und da konsumiere und einfach merke, das ist, es hilft mir einfach. Ja? Also ich bin dann weder irgendwie 7 Stunden am FIFA zocken und den Kühlschrank leer essen, noch gehe ich dann irgendwie ein Wochenende lang raven in Berlin, sondern ich bin ein sehr energiegeladener Kerl und es bringt mich einfach runter. So, und deswegen habe ich gemerkt, so, okay, erstens, das ist irgendwie persönlich sehr interessant und zweitens, da scheint irgendwas im Gange zu sein. Und dann habe ich den einzigen Menschen eigentlich, den ich in meinem Netzwerk hatte, den Niklas Kuperanis, der sich damit auskennt, angerufen, der war bei Canna Medical und habe ihn gefragt, so, hey, wie ist eigentlich der Markt und da läuft diese Anbauausschreibung und da gibt es irgendwie Import und Kanada und wie ist denn das alles? Und er hat mir das dann so ein bisschen erklärt und dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, ich gründe da jetzt was mit Niklas zusammen. Und das war ziemlich crazy, weil wir haben eine Firma gegründet, ohne uns mal wirklich persönlich getroffen zu haben. Und innerhalb von 24 Stunden hatten wir dann eine Firma gegründet und dann bin ich nach München geflogen, dann haben wir 7 Tage Tag und Nacht verbracht, um zu gucken, ob wir irgendwie zusammenpassen. Und das war so die Geburtsstunde von Pharmaco. Und weil es ja auch oft in anderen Podcasts, ja, wird ja auch oft so ein bisschen das thematisiert, wo jetzt diese Idee genau herkam und vielleicht auch da kurz wirklich ein Statement dazu, weil ich mich bisher nie dazu geäußert habe. Also es war tatsächlich so, dass Finn Hensle war einer der Leute, die mich angerufen haben und gesagt haben, hey,
Finn Hensle, also hier kurzer Einschub, ist irgendwie aktuell oder war bis vor kurzem bei Movinga, auch so ein, ich glaube bei Gründerszene wird immer gesagt, Szenekopf.
whatever that means.
Genau, war auch schon bei uns hier zu Gast im Podcast, sehr netter Typ, in Berlin unterwegs, macht noch eine Brauerei und glaube vor ungefähr 50 Podcasts, würde ich sagen, vor ungefähr einem Jahr.
Ja.
War auch schon mal hier, also wer es hören möchte. Genau, Finn.
Ja, genau. Und Finn war einer der Leute, die mir gesagt haben, guck dir mal Cannabis an. Und dann, wie gesagt, 24 Stunden später habe ich dann gesagt, ich mache da was. Und dann war eben so ein bisschen die Frage, als ich Finn gesagt habe, also Finn, lass das zusammen machen. Da musst du aber halt voll da rein, weil das bringt nichts, dass da irgendwie 2, 3 so Company-Bilder außen rum und dann wer macht am Ende irgendwie die exekutive Arbeit. Und da war er halt noch bei Movinga gebunden. So, und deswegen war dann so die, okay, dann nicht operativ, sondern dann investieren. Und dann sagte Finn aber, nee, das ist eigentlich nicht so spannend, sondern dann macht er lieber was Eigenes. So, und kommt jetzt ja auch. Also das heißt, da gab es jetzt irgendwie kein riesengroßes Drama, ja, sondern es war einfach so ein bisschen die Frage, wer geht da sozusagen Fulltime rein? Und Niklas hat halt, Niklas ist ja, das Setup ist ja jetzt auch, dass Niklas der CEO ist. Ja, wir haben Hälfte-Hälfte gemacht am Anfang. Und ich im Hintergrund die Presse, das Fundraising, das Management-Team zusammenstelle und eben so ungefähr 17 Mal am Tag mit Niklas telefoniere zu allen möglichen Thematiken. Aber Niklas, ganz klar, Niklas runs the show und ist im Office und auch der Entscheider letztlich in der Firma ist.
Bevor wir jetzt also richtig bei Pharmaco einsteigen, eine Sache, klar, Frage, du hast da irgendwie das kontroverse Statement abgegeben, als du nach Frankfurt gezogen bist, da bist du jetzt aus Berlin weg und da, als jetzt ich erzählt habe, Mensch, der Sebastian Diemer kommt zum Podcast, da hatten natürlich alle möglichen Leute hier im Team, kennen deinen Namen oder verfolgen das ein bisschen auch und sagten, ja, der hat auch damals gesagt, er geht aus Berlin weg, weil er hat keinen Bock mehr auf die Hipster und auf die exzessiven Feministen. Ist das ungefähr korrekt?
Also genau, was ich gemacht habe, ich habe einfach mal so ein bisschen... Ich glaube, das ist bei mir so ein Grundding, also so Hierarchien und gesellschaftliche Normen und so, das war noch nie mein Ding. Und meine Mutter hat auch mal gesagt, selbst im Kindergarten habe ich mit der Kindergartenlehrerin rumdiskutiert, dass irgendwie die Anordnung im Stuhlkreis keinen Sinn macht. Also für mich ist es so, ich gucke, höre mir irgendwas an und entweder das macht Sinn, egal wer mir das erzählt, oder es macht eben keinen Sinn. Und sozusagen, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, der Filter ist bei mir immer so ein bisschen... out of order manchmal, ja, was ich mir aber auch behalten will. So, und bei diesem besagten Statement habe ich einfach auf Facebook gepostet, nach 2,5 Jahren Berlin, was irgendwie ich gut finde und was ich nicht gut finde. Und natürlich wurden die Dinge, die ich nicht gut finde, und davon auch zwei insbesondere rausgezogen.
Die beiden wahrscheinlich?
Die beiden, genau, weil eigentlich, was mein Punkt war, dass die, also dass in Berlin irgendwie niemand das Arbeiten erfunden hat und die Leute sich auch sehr, sehr viel ablenken. Ja, also, in Hamburg und in Frankfurt, da baust du einfach fokussiert dein Business auf. In Berlin ist so viel Ablenkung, dass jeden Abend irgendwie sind 3 Get-Together, Stammtisch, bla bla bla, dass die Leute einfach oft so ein bisschen eigentlich vergessen, was so wirklich ihre Aufgabe ist, nämlich dieses Business voranzubringen. Dann wird eben auch sehr viel glorifiziert und sich einfach sehr viel Gossip-Awards überreicht, tralala, wo man sagt, Freunde, am Ende des Tages geht es darum, ein Business aufzubauen und dann eben auch so einfach so ein paar Dinge, wo ich halt gesagt habe, ich finde, aber das war ja sehr subjektiv, ich sage nicht, das gilt für jeden, aber ich sitze zum Beispiel lieber irgendwie, wo es ein bisschen schön ist und da ist Natur, was für mich super wichtig ist und da sind auch irgendwie Leute, die irgendwie halbwegs normale Lebens- und Wertevorstellungen haben und nicht irgendwie mit 39 in einer WG wohnen und irgendwie rumtindern und sagen, das Hauptthema ist irgendwie, dass man irgendwie auf die Gästeliste vom Rave am Freitag kommt. Da sage ich einfach, das ist halt irgendwie not for me. Und mit dem Feminismus, das war eigentlich so, das war auch so ein kleiner Nebensatz, ja, weil ich dann auch so Nachfragen bekommen habe, wo mir dann Frauen geschrieben haben, ja, wie, warum findest du denn, dass irgendwie Männer und Frauen nicht das gleiche Gehalt bekommen sollten? Und dann dachte ich mir so, hä, also darum geht's doch überhaupt nicht. Das ist für mich selbstverständlich, ja, wenn auch ich Frauen einstelle oder um sowas ging's mir überhaupt gar nicht, sondern es ging mir darum, dass die so Idealismus, egal ob das jetzt irgendwie der Chai-Latte-Kamelmilch-Hipster in Mitte ist oder die übertriebenen so, wofür brauchen wir noch Männer, Stammtische oder eben auch die irgendwie Fuck-Up-Nights und Tralala, wo ich einfach gesagt habe, Freunde, ihr verbringt so viel Zeit damit, irgendwie eigentlich sich mit Dingen zu beschäftigen, die Welt nicht weiterbringen. Und
weil Feminismus ja schon, also es hat ja schon diese Gleichstellung von Mann und Frau, ist ja, glaube ich,
Da bin ich ja absolut dafür. Das war ja so das, was ich dann gesagt habe. Deswegen habe ich ja gesagt, exzessiver Feminismus, normaler Feminismus, 100% d'accord. Ja, und ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, mich gegen sowas zu stellen. Also zu sagen, Mann und Frau sollten gleichgestellt werden. Aber ich habe in Berlin auch irgendwie Stammtische gesehen, wo man gesagt hat, das war irgendwie so übers Ziel hinaus, dass es einfach genauso unsinnig ist wie irgendwie viele andere Dinge, die ich da gesehen habe. Und das ist aber auch, wie gesagt, sehr, sehr subjektiv natürlich. Und ich habe da vielleicht auch an der Stelle konservativere Vorstellungen als wirklich Berlin
vertragen kann.
Berlin Mitte jetzt, ja. Oder ich vertragen kann in Berlin, genau.
Aber du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Du bist natürlich gerne jemand, also du hast ja deswegen es geschafft, dass dir sehr viele Leute, sehr viel Aufmerksamkeit zufällt, also egal was du machst, es wird darüber berichtet. Also wenn du jetzt irgendwie, das machen ja viele andere Leute auch, irgendwelche kleineren Startups, probieren Sachen aus, da wird das kaum thematisiert. Wenn du was machst mittlerweile, wird es thematisiert. Würdest du sagen, dass es auch ein Resultat ist von so einer gewissen, sagen wir mal, sehr exzessiven und auch provokativen Art, ne?
Definitiv. Also ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen so zweierlei. Also zum einen sag ich einfach, ich mache das, was ich mache und ich sage das, was ich sage. Auch wenn mir dann irgendeine Presseabteilung sagt oder irgendein Investor so, Sebastian, das kannst du doch nicht machen. Wo ich einfach sage, das entscheide ich irgendwie für mich selber. Und zum anderen, glaube ich, will ich auch mittlerweile so ein bisschen Leute aus der Comfort Zone locken und zeigen, guck mal, irgendwie das Leben bietet eben mehr als Tag ein, Tag aus mit dem Opel zum Job fahren und am Wochenende kegeln zu gehen. Und das so ein bisschen eben vielleicht auch ein bisschen überspitzt, ja, aber Leuten zu zeigen, es gibt so viele Dinge, die man machen kann, irgendwie mit dem Motorrad durch die Mongolei fahren und zelten oder irgendwie auf die Alpaka-Farm gehen.
Was man bei dir bei Instagram alles sehen kann.
Also genau, also der Dima auf Instagram natürlich folgen, wenn ihr so crazy Quatsch sehen wollt. Sponsored Advertisement hier.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so, natürlich ist Instagram ja irgendwie auch eine Marke, also eine Persona, die man da schafft. Und das ist halt auch so in Deutschland, das meine ich auch vorhin so ein bisschen mit Stories, das geht auch um den Gründer. Also es gibt in Deutschland wenig Gründer, die um sich herum eigentlich eine Marke aufbauen. In USA ist das das Normalste der Welt. Und in Deutschland ist es eben so, dass man sagt, nein, lieber sehr bieder. Die normale Startup-PR ist so, A, raised von B, 5 Millionen, alle gratulieren sich gegenseitig. So, ja, cool, aber es ist irgendwie völlig uninteressant nach der 20. Meldung. Und wirklich Leute, die so eine Story um sich herum auch aufbauen, dass man sagt, ich lese ja auch lieber so Stories über andere Leute als irgendwie so eine technische Fundraising-Meldung. Das machen halt nicht viele, eben weil die meisten sagen, nein, lieber so unter dem Radar bleiben, weil das könnte ja auch mal nach hinten losgehen und da sage ich halt, ja, das.
Also, du hast ja witzige Ideen. Also ich meine, es gibt zum Beispiel die Legende oder in Berlin erzählt der eine oder andere sich, dass du eine Weile lang einen Fahrer hattest und dann hast du dich sozusagen fahren lassen und dann immer wieder gepostet, gefilmt, dass du im Auto sitzt und dabei arbeitest oder hast halt einen Fahrer. Das ist sozusagen, macht sonst wirklich keiner und das kann man sagen, traut sich keiner oder hat keiner die Lust zu oder irgendwie die Idee gehabt. Aber am Ende war das von dir komplett kalkuliert, weil du wusstest, das wiederum wirkt und das erwischt halt Leute, das polarisiert. Ne?
Genau. Und ich mag, glaube ich, auch so Extreme. Also ich meine, das war ja nicht nur, ich meine, das war irgendwie eine S-Klasse mit Fahrer so und ich habe mich da morgens reingesetzt und irgendwie Frauentausch oder Werner geguckt. Was eigentlich so, das ist halt so stumpf eigentlich. Oder so irgendwie mit einem Elektromotorrad im Office in Berlin die Treppe rauf und runter zu fahren. Okay. Ja, das sind halt so Sachen, die, das war blöd gesagt, da gibt's auch nicht so viele Leute mit der Energie und der Kreativität, die dann noch sagen, und es ist mir noch egal, was eigentlich andere Leute davon halten. Und das hat natürlich Entertainment wert. Ich mache das jetzt aber nicht, weil ich sage, da ist irgendjemand hinten dran und der hat da irgendwie ein Drehbuch oder der feuert mich da an. Sondern ich glaube, was das angeht, bin ich schon auch so ein irgendwie Extreme und Grenzen suchen. Egal in welche Richtung das geht.
Also ich habe mich jetzt in den letzten Wochen auch immer viel mit Musik und Hip-Hop beschäftigt, tue ich generell. Mhm. Und wenn man deinen Instagram-Account sieht, das kommt einem fast so ein bisschen so vor, als wenn du auch so irgendwie, weiß ich nicht, so ein Hip-Hopper wärst, ein Rapper wärst. Und da gibt es dann irgendwie wiederkehrende so Alpakas. Hast du aus irgendwelchen Gründen besonders gerne? Warum eigentlich?
Ich finde die, wahrscheinlich weil die genau das Gegenteil zu mir sind. Die sind einfach unfassbar gechillt. Ich hatte das dann, ich war mal irgendwann auf so einem Date, eben auf so einer Alpaka-Farm. Und da gehst du dann so spazieren, also kriegst du dann hier so einen Alpaka und dann läufst du durch den Wald. Und ich fand diese Tierchen einfach so unfassbar süß gechillt und die fühlen sich auch an wie so ein Ted. Und da habe ich mich irgendwie in Alpakas verguckt und seitdem.
Also du postest sie regelmäßig und dann hast du natürlich auch die Fotos von dir mit, weiß nicht, Tempo 270 auf der Autobahn über Instagram, siehst du da irgendwie deinen Ferrari da über die linke Spur heizt und so. Und dann im Motocross auch ein großes Leitmotiv bei dir bei Instagram, dass du da regelmäßig dich irgendwo in irgendwelchen abseitigen Gegenden der Welt auf dem Enduro sozusagen. Das ist also, okay, man versteht jetzt sozusagen, das ist schon bewusst angelegt und du denkst auch drüber nach, da eine Persona zu schaffen.
Absolut. Also das ist im Grunde genommen einfach nur mein Alltag so ein bisschen auf Instagram abgebildet. Natürlich irgendwie postet man wie jeder, ja, jetzt eher die Spitzen aus seinem Leben als die ich sitze um 23 Uhr im Office und ist das langweilig gerade. So, ja, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht posten auf Instagram. Aber ich bin jetzt kein Influencer, so, der einen halben Tag rumrennt, um irgendwie die Requisiten dahin zu stellen, ja, damit es alles irgendwie gut aussieht. So die Zeit und Muße habe ich dann auch nicht.
Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, da hattest du in München irgendwie so ein Red Bull-Auto oder wie so ein größeres Motorrad, ein Transporter in der Straße stehen für einige Wochen oder so, und dann sag ich, was ist das da für ein krasses Auto? Und dann sagt der Mensch, hier, da gibt es so einen Typen, der so ein Auto stehen, der ist irgendwie in Kanada. Ja. Irgendwie, also du bist da schon auch wirklich sehr präsent.
Das ist eine witzige Story, weil der Typ ist Joko, also Joko Winterscheid. Und ich habe mir nach dem Creditec-Exit gesagt, ich kaufe mir, also Freiheit hat bei mir einen riesen Stellenwert, Dinge zu tun, die ich tun kann. Deswegen bin ich auch kein Office-Mensch. Und habe dann nach dem Creditec-Exit gesagt, ich baue mir das Freedom-Mobil. Und das Freedom-Mobil ist so ein umgebauter VW-Crafter, also so ein kleines Wohnmobil mit eben Indoor-Outdoor-Cinema, Fußbodenheizung, Klima, Kaffeemaschine, alles Mögliche drin. Und das hatte ich dann in München stehen, weil da hinten die Motocross-Bikes und die Downhill-Bikes drin stehen, und hatte das halt unwissentlich vor Joko Winterscheids Haus geparkt. Ja, und dann total geil, und habe halt hinten so der Diemer Insta-Handle drauf. Es ist so ein Camouflage mit Neongelb. Dann habe ich irgendwann bei Instagram bei anderen, also wo du so nicht die Leute, die dir folgen, anfragen siehst, da gucke ich selten rein, dann sehen so, oh, Joko Winterscheid irgendwie hat dir geschrieben. Mal so, hier, wer bist denn du Typ irgendwie? Vor meinem Haus steht so ein geiler Camper und lass mal quatschen. Und dann habe ich irgendwie mit Joko halt gequatscht und war dann irgendwie ziemlich witzig, weil dann, jetzt kam dann in irgendeinem Podcast von ihm, wo da fragt ihn irgendjemand, da schlagen wir wieder die Brücke.
Paul Ripke, das ist der AWFNR-Podcast, den wir hier marken dürfen, ja.
Klar, genau, da. Und der sagte, Joko, was wird denn das nächste richtig große Ding in Deutschland? Und dann sagte er, Cannabis for sure. Und da muss ich euch eine Story zu erzählen, weil da gibt es so einen durchgeknallten Vogel, der hatte sein Wohnmobil bei mir vor der Haustür geparkt. Und das war, glaube ich, mit einer der ersten Coverages zu dem Cannabis-Thema, lustigerweise.
Und okay, das heißt, jetzt lass uns mal darüber ein bisschen sprechen. Also du hast ja schon erzählt, wie es dazu kam. Du hast dich ein bisschen gefragt, was könnte das nächste Ding sein? Mallorca, und dann kam der Kontakt. Wann habt ihr angefangen? Ist das jetzt anderthalb Jahre her?
Nein, also das ist, ich muss sagen, das ist gerade ziemlich crazy Space Shuttle. Also wir haben im September angefangen, also beziehungsweise die Firma gegründet, hatten natürlich vorher schon irgendwie uns thematisch damit irgendwie immer mal wieder beschäftigt, aber so die GmbH haben wir dann im September gegründet. Und im März sind wir dann online gegangen. Also du brauchst relativ aufwendige und teure Lizenzen und musst natürlich auch gucken, wo du den Supply herbekommst. Also vielleicht zum Modell, was wir bei Pharmaco machen. Wir verkaufen Blüten, Cannabisblüten. Die sind jetzt nicht grundsätzlich anders als das, was man kennt, außer dass sie halt höhere medizinische Qualitätsstandards haben. Die verkaufen in Apotheken in Deutschland. Und wir haben im März damit angefangen und hatten eben von 12. März bis Ende März, also Businessplan, war so eine niedrig-mittel-sechsstellige Anzahl von Umsatz. Und diesen Businessplan haben wir halt irgendwie 280% übertroffen, was schon sehr, sehr verrückt ist. Ja, also für eine 5-6 Monate alte Firma, das hat bei Creditec ein paar Jahre gedauert, bis diese Umsatzzahlen erreicht wurden. Und sind jetzt mittlerweile knapp 50 Leute, profitabel eben, was sehr, sehr selten ist nach 6 Monaten. Und
erklär mal genau, wie das Modell funktioniert. Also was macht ihr da genau? Wo kommt das Geld her?
Also wir machen zwei Dinge. Das eine ist Blüten und Öle an deutsche Apotheken verkaufen. Das kommt aus entweder Holland, Kanada, oder wir haben jetzt diesen 50-Tonnen Supply-Deal aus Polen unterschrieben. Und das geht dann an Apotheken, die wiederum verkaufen das an Leute, die verschreiben, also die Rezepte haben, dass sie eben legal Cannabis konsumieren dürfen. Das ist in Deutschland seit Juli 2017 möglich, und seitdem ist die Anzahl dieser Patienten von 0 oder 400 Ausnahmegenehmigungen auf irgendwas, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber Schätzungen sind so knapp unter 100.000 Verschreibungen. Mhm. So, wenn man jetzt die Linie zieht, in Kanada war das halt ähnlich vor 3 Jahren, und was dann passiert ist, ist eben explodiert. Also wenn man das jetzt auf Deutschland umrechnen würde, wären es ungefähr 800.000 Patienten. Und irgendwann, wobei das nicht, das ist ganz wichtig, wir wetten bei Pharmaco jetzt nicht auf Legalisierung, sondern es geht um pharmazeutisches Cannabis, aber unabhängig davon, persönliche Meinung ist, das wird auch irgendwann in Deutschland und Europa kommen. Und das zweite Modell ist, dass wir jetzt ein Patent entwickelt haben, was CBD und THC in Reinform, also nicht in der Blüte, sondern als Kristalle produziert, weil bisher ist es so, das machst du aus Öl, also aus Blüten, die dann so lange gepresst und quasi aufkonzentriert werden, dass es extrem teuer ist, das herzustellen. Und du hast eben, ohne eins ins Detail gehen zu wollen, es gibt 200 Cannabinoide, THC und CBD sind zwei und dann gibt es 198, die sind noch überhaupt nicht erforscht. Und was wir mit diesem Patent machen können, ist eben, statt für ein paar tausend Euro, das für je nach Scale 10 bis 20 Euro herstellen zu können und jede dieser 200 Cannabinoide genau sozusagen punktuell aussteuern zu können, was bei der Pflanze nicht geht. Das heißt, wir machen so ein bisschen den Handel von Blüten und Öle, wie das jetzt wahrscheinlich auch viele andere machen werden. Also wir glauben, da werden noch einige auf den Markt kommen und haben dementsprechend auch Gott sei Dank einen komfortablen Vorsprung. Aber viel spannender wird es dann eben gerade für Pharmakonzerne, die sagen, ja, Blüten ganz interessant, aber das ist nicht patentierbar, das ist nicht standardisierbar, da können wir keine klinischen Studien mitmachen. Und das geht eben bei uns über dieses Patent. Das heißt, wir können in wahrscheinlich einem Jahr, I don't know, vielleicht früher, vielleicht später, zum Beispiel Tabletten herstellen, die eine ganz genaue Wirksamkeit haben und eben im Grunde genommen den Effekt haben, wie wenn jetzt jemand einen Joint raucht oder einen Vaporizer benutzt, aber ohne die ganzen Nebenwirkungen und viel, viel standardisierbarer. Also das heißt, es ist wirklich so ein bisschen an der Innovationsfront der Cannabis-Forschung sozusagen.
Kurz Unterbrechung und Hinweis auf Work Genius. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, Work Genius ist eine Technologieplattform für das Management und für die Findung von Freelancern. Über 300.000 verschiedene Freelancer sind bei Work Genius eingetragen und die Plattform mit ihrer künstlichen Intelligenz hilft euch, für eure verschiedenen Themen jeweils den besten Freelancer zu finden. Außerdem, wenn man ihn dann gefunden hat, sozusagen die ganze Zusammenarbeit zu managen, Ergebnisverifizierung, Deadline-Management, bürokratische Themen wie Compliance, Abrechnung, alles läuft über die Work Genius Plattform. Wer at scale, also mehr als 2-3 Freelancer zu tun hat, der sollte sich Work Genius angucken. Das kann man tun bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival, da haben die Kollegen einen Stand. Oder am besten, ihr schreibt direkt eine Mail an omr@workgenius.com und macht einen Termin aus. Hört mal rein, was die Kollegen da genau anbieten. Aber ich glaube, für das Thema Freelancer gibt es wenig Besseres.
Also da kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Podcast, weil da auch irgendwie jetzt vor kurzem die Kollegen beim DS-Podcast Schmidt und Hüsing drüber gesprochen haben. Sondern das ist unglaublich, was du da für Fundraising hinbekommen hast. Also du hast jetzt irgendwie innerhalb von... Der Wert der Firma nimmt jetzt sozusagen stündlich quasi zu oder zumindest wöchentlich, monatlich. Sag mal ganz groß, was ist die Firma gerade wert?
Also das ist immer so ein bisschen, wenn man ein Haus verkauft, ja. Da sagt jemand, ich glaube, mein Haus ist 3 Millionen wert. So, das Haus ist dann 3 Millionen wert, wenn jemand beim Notar war und 3 Millionen dafür bezahlt hat. Wir haben jetzt ja gerade eine kleine Runde gemacht. Wir werden jetzt vielleicht eine größere Runde machen. Wobei wir das ist der ganz wichtige Disclaimer, nicht brauchen, weil wir entgegen unserer Erwartungen seit März profitabel sind. Wir sagen, wir hören uns jedes Angebot, jedes neunstellige Angebot an. So, da kamen bisher 3 rein. Und,
also das 90, wir reden von 100 Millionen Firmenbewertung.
Genau, von 100 Millionen Firmenbewertung, was natürlich für eine 6 Monate alte Firma sehr krass ist.
Auf jeden Fall, ja.
Aber nur mal ich meine, das ist so, es gibt keine Bewertungsmaßstäbe für Cannabis-Unternehmen. Das ist so ein bisschen Tech-Branche 1992. In Kanada hast du Unternehmen, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Aurora, ist ein Unternehmen, das hat 40 Millionen Umsatz gemacht letztes Jahr mit Anbau und Distribution von Blüten. Die sind mit, ich weiß nicht, was der tagesaktuelle Kurs ist, letzte Woche waren es 12 Milliarden Dollar an der Börse gelistet. Warum ist das so? Und das ist auch ein paar Jahre altes Unternehmen. Jetzt nicht keine 10 Jahre alt, ich glaube auch keine 5. Und warum ist das so? Weil einfach Cannabis ist der am schnellsten wachsende Markt weltweit gerade. Und jetzt mal blöd gesagt, da brauchst du gar keine irgendwie super krasse Story. Weil jeder, der sich diesen Markt irgendwie kennt oder anschaut, sieht, okay, das ist nochmal was anderes als jetzt die letzte Lücke in B2B Automated E-Commerce zu finden oder irgendein Insurtech, was in 10 Jahren vielleicht ein bisschen Geld verdient. Das ist eben ein Markt, wo das ist ja anders als jetzt Blockchain oder New Tech, ist es ja so, dass die Umsätze eben so krass schnell wachsen, weil einfach immer mehr Menschen, die jetzt viele, viele Jahrzehnte einfach nicht das sozusagen konsumieren konnten, was ihnen hilft und jetzt auf einmal dank Israel, dank Kanada fällt so diese Mauer quasi und das ermöglicht eben Wachstumsraten und Cashflows, die sind halt so verrückt, dass wir eben sagen, der Preis ist hoch, also für 6 Monate, wenn man es jetzt wieder gegen Aurora benchmarkt, würde man sagen, das ist ja ein Schnapper, aber das Schöne ist, man braucht eben auch gar kein Investment und das ist die erste Firma, also jetzt neben den Bootstrap, wir kaufen einen Flug und so Geschichten, wo einfach, normalerweise hast du in jeder Firma so ein Sterbedatum. Dass du sagst, okay, wir brauchen in 3, 6, 12 Monaten, Runway nennt sich das, brauchen wir wieder Geld. Und das ist hier halt nicht so. Also man kann irgendwann sagen, okay, wir bauen ein 5-mal so großes Labor. Wenn jemand irgendwie, der uns vom Typ her passt und uns irgendwie nicht auf die Eier gehen wird, dann kommt der dazu und dann bauen wir irgendwie ein größeres Labor. Aber der Case an sich braucht eben kein Geld und deswegen können wir natürlich auch viel entspannter Fundraising betreiben. Aber
und du würdest auch kein Geld sozusagen jetzt als Secondary wieder dann bei für dich persönlich rausnehmen bei so einer Runde?
Also wir hatten jetzt ja gerade sozusagen ein paar Opportunities, wo ich und auch Niklas gesagt haben, wir verkaufen keinen Cent, weil, wie du sagst, ja, der Wert der Firma wächst in der Tat gerade wöchentlich. Und das heißt, was man jetzt verkauft, ist halt nächste Woche schon wieder Mehrwert. Und ehrlicherweise, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich mit dem Geld mache, außer es wieder in andere Cannabis-Unternehmen zu stecken. Weil ich glaube, das ist wirklich das. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie nochmal was anderes außerhalb der Branche machen werde. Weil bei Creditec Finiata war es so, wie gesagt, das hat mich irgendwie gereizt, diese Firmen aufzubauen. Ich habe jetzt keine tiefe persönliche Passion für Kleinkredite oder Scoring-Verfahren oder KYC-Prozeduren. Bei Cannabis ist es eben so, dass das, was ich seit 15 Jahren eigentlich persönlich versuche zu erklären, nämlich, dass das keine böse Droge ist, vor der Mami gewarnt hat, sondern dass das eine sehr, sehr sinnvolle und hilfreiche Pflanze ist, die eben von Pharma und anderen Konzernen bewusst illegal und in so einer stigmatisierten Ecke gehalten wurde. Und damit jetzt sein Geld verdienen zu können, ist so eigentlich das, was ich immer machen wollte, nämlich wirklich so Passion-Business. Das, wo ich wirklich sage, das mache ich nicht, um Geld zu verdienen, sondern das mache ich, weil ich wirklich, wirklich hinter dieser Bewegung stehe. Cannabis salonfähig und
und das, die Sorge, dass es eine Einstiegsdroge ist, glaube ich, also ich habe das immer so früher gesagt bekommen, oder meine Wahrnehmung ist, es ist eine Einstiegsdroge in härtere Drogen. Mhm. Und deswegen ist es verboten oder deswegen soll man da vorsichtig sein? Die Sorge hast du nicht.
Also die Frage ist so ein bisschen, wo ziehst du dann die Linie? Wenn du sagst, Drogen sind böse, ja, dann müsstest du zunächst mal Alkohol und dann im nächsten Schritt vielleicht sogar Zigaretten und Kaffee verbieten. Jemand, der irgendwie anfängt mit Smirnoff, ja, der trinkt dann auch 3 Jahre später irgendwie Tequila-Shots. Mhm. Irgendwie Einstiegsdroge. Mhm. Bei Cannabis ist es ja so, und ich sage nicht, dass Cannabis für jeden gut ist und hilft. Deswegen bin ich auch, ich glaube, es wird passieren, aber ich wäre jetzt nicht für Legalisierung, sondern ich wäre einfach für kontrollierte, professionelle Abgabe. Aber bei Cannabis ist es ja so, es ist noch nie jemand davon gestorben weltweit. Mal gerade auf Postillon wieder so ein Artikel, dass irgendwie die Anzahl der Cannabis-Toten in Deutschland immer noch nicht gesunken ist von null. Zum anderen passieren da jetzt auch nicht so, du wirst ja nicht aggressiv oder irgendwas. Also jeder, der mal irgendwie Cannabis konsumiert hat, weiß, das Schlimmste, was da passieren ist, ist, dass du irgendwie einschläfst, einen Lachflash kriegst oder vielleicht dir eine Quattro Formaggi-Pizza bestellst. Und dass dann die, ich meine, das Argument ist ja eigentlich genau andersrum. Weil ich sag mal, wenn es jetzt illegal ist, der Dealer, ja, der wird natürlich sagen, ich fange an mit Cannabis und dann irgendwann gebe ich dir eben irgendwas anderes, was du auch noch haben willst und wo ich mehr Marge habe. Die Apotheke, die wird aber das nicht tun können und dürfen. Wenn du mit einem Rezept sagst, ich möchte jetzt Cannabis kaufen und das ist eben auch von der Qualität her 100% geprüft und da ist nichts dran gepanscht. Und das ist genau die Sorte, die auf diese Krankheit passt. Das ist ja dann wirklich ein Medikament. Und ich glaube sogar, diese Einstiegsdrogenthematik ist viel krasser bei klassischer Pharma, wo du nämlich mit einem Medikament anfängst, das hat dann irgendwie Nebenwirkungen, da muss man wieder dagegen was nehmen. Und das ist so der Kreislauf, ja, der Pharma eigentlich, wo man sagt, hey, warum, ja, das merken jetzt eben viele Leute, dass sie einfach für sich feststellen, Cannabis hilft viel besser.
Also das heißt,
und dann bleiben sie auch dabei.
Kontrollierte Abgabe findest du okay über Apotheken, aber du würdest das jetzt nicht irgendwie sozusagen die komplette Freigabe oder jedermann unkontrolliert das in die Hand geben, würdest du auch nicht unterstützen?
Es hat halt viel mehr Auswirkungen dann. Also wo man sich einfach wirklich überlegen muss, wer kann das kaufen? Weil bei der Legalisierung gibt es ja niemanden mehr, der quasi feststellt, hilft das jetzt jemand, tut das demjenigen gut oder nicht? Wenn das unter ärztlicher Aufsicht ist, hast du ja immer einen Arzt, der quasi schaut, okay,
hilft nicht,
dieser Mensch funktioniert besser mit Cannabis als ohne. Und recreational kann dann natürlich alles Mögliche passieren, wie bei Alkohol auch. Sieht man ja, dass dann Leute eben auch nicht damit umgehen können.
Also das heißt, du würdest recreational, würdest du keine Abgabe machen, sondern nur medizinisch?
Ich würde es medizinisch machen, aber medizinisch, sage ich mal, sehr ohne jetzt großen bürokratischen Aufwand. Also dass man jetzt, ich meine, dieser ganze Markt, wie gesagt, ist so am Wachsen, dass du auch, wenn du jetzt bei so einem Arzt irgendwie anfragst, da kannst du froh sein, wenn du in einem halben Jahr einen Termin bekommst.
Okay.
Weil die einfach alle so dermaßen überrannt werden von dieser Nachfrage. Und das muss, also das muss natürlich so sein, dass man irgendwie das per App in 2 Stunden einen Termin bekommt oder über Webcam oder so. Aber ich finde es schon generell sinnvoll, dass es quasi eine Kontrollinstanz gibt. Und ich meine, das ist jetzt historisch bei uns gewachsen, das sollte bei Alkohol auch so sein. Ja? Es gibt auch eine Menge Leute, die sollten keinen freien Zugang zu Alkohol haben, weil sie dann Autofahren, aggressiv werden, was auch immer.
Da muss ich kurz jetzt einmal die Anekdote, die ich natürlich auch im DS-Podcast gehört habe, den Kollegen sei Dank. Angeblich ist es sogar so, du hast mal eine Weile deinen Führerschein verloren gehabt, weil du selber Cannabis genommen hattest. Stimmt das?
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen darf, ehrlich gesagt. Ich kann es vielleicht, also allgemein ist es ja so, dass in Deutschland die Rechtsprechung so ein bisschen wirr ist, weil es heißt, jemand, der Cannabis konsumiert hat, das ist egal, ob der das vorgestern gemacht hat, weil diese Abbauprodukte im Blut das Ausschlaggebende sind. Und das ist die einzige Substanz, wo das der Fall ist. Also bei Alkohol ist es so, da darfst du nach 24 Stunden, außer du hast jetzt, ja, du bist jetzt wirklich so ein Profi am Glas, bist nach 24 Stunden wieder fahrtüchtig. Und auch bei allen anderen Drogen. Und das ist bei Cannabis eben auch sowohl in Deutschland dieser Wert so extrem niedrig angesetzt ist, dass in Kanada und anderen Ländern ist so geregelt, du darfst nicht unter aktivem Einfluss fahren. Aber wenn du jetzt irgendwie gestern oder vorgestern einen Joint geraucht hast, da bist du, das weiß glaube ich jeder, der das mal gemacht hat, da bist du voll fahrfähig. Ich glaube, viel konkreter darf ich da nicht werden an der Stelle.
Aber okay, dann halte ich mal fest, ein paar Wochen musst du ohne Ferrari fahren klarkommen sozusagen.
Hinten rechts mit. Ja.
Okay. Gut, dann wie macht man das jetzt irgendwie rein marketingseitig so schnell, so viel Umsatz und das Ding so nach vorne zu bringen? Darf man das voll bewerben? Also kannst du da machen, was du möchtest?
Nee, leider, da ist die Pharmabranche leider sehr, da sind die Spielregeln sehr eng gesteckt. Also du darfst da weder irgendwie Ärzte einladen oder irgendwie Influencer oder sonst was machen. Du darfst auch nicht direkt mit dem Patienten kommunizieren. Was wir machen, ist ja B2B. Also das heißt, unsere Kunden, in Anführungszeichen, sind ja die Apotheker. Und da geht es eigentlich mehr darum, dass man einen guten Service anbietet und einfach den Prozess professionalisiert. Man braucht da jetzt, das ist ein bisschen anders als dieses ganze CBD-Gedöns mit diesen Ölen und so. Das ist ja wirklich recreational und eigentlich mehr Branding.
Was macht er? Dann macht er schon ein klassisches Marketing für?
Wir machen Sales, kein Marketing.
Also geht eigentlich. Da auf Apotheken zu und versucht
genau, das? Genau, ja.
Also habt ihr richtig so eine Vertriebsmannschaft aufgebaut, die dann...
Genau, wir haben ein Sales-Team, also sind Teil dieser 50 Leute.
Und die fahren Apotheken ab, muss man sich vorstellen.
Ja, oder rufen die an oder genau über verschiedene Kanäle. Und natürlich ist PR ein ganz guter Hebel für uns, weil PR darfst du machen. Das ist ja keine direkte Bewerbung, sondern wir jetzt sagen, wir haben das und das vor oder wir haben das und das erreicht. Damit erreichst du natürlich auch viele Leute und es ist so ein bisschen Branding quasi über die über Bande gespielt.
Okay, also das heißt, auf der einen Seite ein bisschen PR-Unterstützung, auf der anderen Seite die direkte Ansprache im B2B-Bereich an die Apotheken.
Genau.
Das sind sozusagen eigentlich die beiden Kanäle, die du gerade spielst. Oder gibt es da noch was weiteres?
Nee, viel mehr gibt es eigentlich nicht. Also es ist ja auch so, dass die, selbst jetzt für CBD, was wir nicht machen, ist ja Online-Marketing auch sehr, sehr eingeschränkt, weil Facebook und Google sagen, nee, wir wollen keine CBD-Werbung. Und das heißt so, die klassische Online-Marketing-Klaviatur, die ist nicht mal in dem Recreational-Bereich erlaubt. Das heißt, es geht eben alles stark über Influencer und nicht Performance-Marketing, sondern Branding. Aber wie gesagt, für uns ist das eh nicht relevant, weil wir nur B2B-Sales an Apotheken verkaufen.
Aber ich meine, du machst es auch gut, muss man sagen. Also jetzt ein bisschen mich vorbereitet, habe ich dann gesehen, gibt es einen Artikel in der Bild-Zeitung, dieser Manager, dieser Unternehmer will 50 Tonnen Cannabis einführen. Dann liest man das und denkt man sich, krass, der ist ein Riesendealer, warum darf der das und was ist da los? Die Wahrheit ist, es ist halt medizinisch am Ende und ihr verkauft es dann an Apotheken. Aber die Headline ist natürlich erstmal, wow, was ist denn da los?
Genau. Ich glaube, es ist auch so ein Thema, das ist in Deutschland einfach so neu, dass selbst Investoren, mit denen ich jetzt spreche, die, also zunächst mal, es gibt keine Cannabis-Funds in Europa. Und die Leute, mit denen man spricht, die sagen dann auch in der Regel sowas wie, ach, ihr lauert da auf die Legalisierung oder so, oder was ist euer Geschäftsmodell genau? Also es ist in der breiten Masse noch nicht bekannt, dass man heute zu einem Arzt gehen kann, sich Cannabis verschreiben lassen kann und dann in der Apotheke sehr hochwertiges Cannabis beziehen kann. Und deswegen ist die PR für uns sozusagen auch wichtig an der Stelle, weil wir darüber eben auch die breite Masse informieren, was da gerade im Gange ist. Und jeder, der mal irgendwie vor kurzer Zeit in Colorado oder Kanada oder Kalifornien oder Israel war, da sind TV-Sendungen voll mit diesem Thema. Und in Deutschland ist es halt wieder so, es wird wieder so ein bisschen verpennt und wir stellen sicher, dass das nicht der Fall ist.
Und wie groß ist das, der Gesamtmarkt? Was glaubst du, was kommt davon zu? Also was kann man da machen?
Also es gibt da so Branchenreports. Prohibition Partners ist so der am häufigsten referenzierte. Der sagt, Europa wird 55 Milliarden in 2028. Und das wird der größte pharmazeutische Cannabis-Markt der Welt. Und deswegen sind die ganzen Kanadier auch super interessiert auf gerade auf den deutschen Markt. Weil Deutschland ist aktuell der größte Markt in Europa. Und wir sind jetzt im März der zweitgrößte Player insgesamt und der größte Unabhängige. Also sprich, ein Kanadier hat ein bisschen mehr noch gemacht als wir. Und
wie groß seid ihr umsatzmäßig?
Ich darf die Zahlen nicht genau sagen. Aber,
Größenordnung?
Hoch sechsstellig mit sehr guten Margen.
Jeden Monat?
In den ersten 20 Tagen of Operations.
Hoch sechsstellig in den ersten 20 Tagen of Operations? Korrekt.
Okay. Na, irgendwie muss die Bewertung doch
gerechtfertigt sein. Ja, also okay. Also, ja.
Und das ist halt das Krasse, wie gesagt, dass du damit eben ganz anders Fundraising angehen kannst. Und das führt auch dazu, dass die Kanadier natürlich alle sehr, sehr interessiert sind, weil sie sagen, gut, Kanada ist jetzt irgendwie ein 10-Milliarden-Markt geworden in ein paar Monaten, einfach durch diese Legalisierung im Oktober. Und Europa wird aber der... Deutschland und dann Europa werden noch die viel größeren Märkte als Kanada. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ein 40 Millionen Umsatzunternehmen in Kanada ist mit 10 Milliarden gelistet, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, was eben in ein, zwei Jahren ein Unternehmen mit irgendwie 100 Millionen Umsatz in Deutschland im größeren Markt, was das dann an der Börse wert ist. Das sind halt Zahlen, da muss ich sagen, da waren wir jetzt mit Creditec auch nicht in den Bereichen.
Also auch da nochmal letztes Mal DS-Podcast, da habe ich, die Kollegen haben ja drüber gesprochen, und drüber, dass du jetzt nach dieser Bewertung von 100 Millionen, die schon im Raum steht, wo du Angebote auf dem Tisch liegen hast, sagst du ja gerade.
Ab,
ja. Oder ab 100 Millionen, genau, also eher noch mehr. Dass du sagst, eigentlich ist das nur ein Zwischenschritt, weil wir sehen jetzt schon die Chance, vielleicht nächstes Jahr oder sowas, das Ding sogar an die Börse zu bringen, zu dann... nochmal deutlich höheren, was war da 600 Millionen oder sowas, wovon war die Rede, Börsenwert?
Potenziell? Also Minimum. Ich meine, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was gibt der Markt dann her? Deswegen sage ich, letztlich setzen wir ja nicht wir den Preis, sondern der Markt. Ja? Und wenn uns irgendwie zwei Leute sagen, ich will auf auf über 100 Mio bei euch investieren, dann sagen wir dem dritten, ja, wir glauben, der Preis ist über 100 Mio. Mhm. Und es ist in der Tat so, also das ist auch kein Geschwätz, sondern ich glaube, es gibt wenig Branchen und dann die Geografien. Und man sagt, das ist so ein klarer Pfad, einfach das eben in 6 bis 12 Monaten in Frankfurt, in Toronto, egal wo, an die Börse zu bringen. Bei Cannabis ist auch so ein, jetzt mal blöd gesagt, bei Creditec oder Finiata, das war jetzt kein Thema, wo so die breite Masse gesagt hat, kann ich da Aktien kaufen, das ist ja geil, weil es einfach sehr speziell ist. Bei Cannabis vergeht wirklich kein Tag, wo nicht uns irgendjemand anschreibt, der sagt, und jetzt keine professionellen Investoren, sondern wo Leute sagen, ich will Aktien kaufen. Ja, und dann sagst du, es gibt aber keine Aktien. Ja, dann will ich irgendwie investieren, so 100.000 oder so. Wo man einfach merkt, das ist so ein breites Interesse an dem Thema, was natürlich auch wieder für einen Börsengang spricht. Und das ist in der Tat so, also ich meine, klar ist das ja der Job eines Gründers, so Stories zu bauen. Aber ich meine, normalerweise ist immer so bei Companies, man sagt so, ja, und dann IPOen wir irgendwann. So, wie oft passiert das wirklich? Ja, irgendwie nicht so oft. Und deswegen haben wir uns ja auch Nikita Fahrenholz jetzt reingeholt, der eben Delivery Hero aufgebaut hat, was dann einer der größten IPOs war. In diesem Segment ist das der mit Abstand logischste Exit-Pfad, neben eben diese, vor allem über dieses Patent, das irgendwann an ein Pharmaunternehmen zu verkaufen. Und deswegen ist es in der Tat so, dass wir halt sagen, es ist eigentlich egal, ob das jetzt 100 oder 200 Mio sind, weil... außer wir verkacken es, wird sich dieser Wert ver-x-fachen und gut möglich, dass das irgendwie eine Zahl größer als 10x ist und das auch nicht in allzu ferner Zukunft. Und das kann man, natürlich ist das ein Promise, ja, wo man jetzt sagen kann, okay, der Dima, der baut jetzt wieder irgendwelche Luftschlösser. Aber da muss ich sagen, einfach sich mal angucken, was in diesem Markt gerade abgeht, weil ich tatsächlich mittlerweile auch selber überrascht bin, irgendwie wie schnell und hoch diese Rakete fliegt. Wie gesagt, diese Umsatzzahlen im März, die waren deutlich über allem, was wir irgendwie erwartet haben.
Weil einfach dann sozusagen die Apotheken sagen, okay, bringt vorbei, schickt zu, wir machen's.
Weil der Markt so ausgetrocknet ist, weil die Kanadier, in Kanada passiert genau das Gleiche. Also warum sind diese Unternehmen so krass bewertet? Weil die Nachfrage, das Angebot immer noch übersteigt. Also seit Oktober, es wurde hochgerechnet, wie viel wird Kanada konsumieren. Und es kam eben raus, die Coffeeshops waren nach einer Stunde oder ich weiß nicht, wie lange es genau war, waren die leer geräubert. So, und jetzt ist es immer noch so, dass die kanadischen Produzenten nicht hinterherkommen. Und das heißt, die schicken auch nichts nach Deutschland. Und das heißt, in Deutschland kann es passieren, dass Patienten mit einem Rezept irgendwie in der Apotheke stehen und die 2 Monate sagt, sorry, gibt leider nichts am Markt. So, und diese Lücke schließen wir.
Also eigentlich ist euer besonderes Talent ja dann, wenn man das so hört, dann scheint ja der Vertrieb an Apotheken relativ einfach, weil man ruft da an und dann sagen die, alles klar, super.
Nee, da wollte ich gerade das gleich noch dazu kommen, weil das ist dann tatsächlich auch, das dachte ich am Anfang auch, dass das sehr simpel ist und irgendwie Cannabis ist Cannabis. Pharmazeutisch ist es aber tatsächlich sehr, sehr komplex. Also wo du dann wirklich auch Leute im Team brauchst, die sich genau damit auskennen. Und deswegen haben wir da auch so einen Apotheker und eben Leute, die, ich im Grunde genommen die besten Leute, die ich eben im Cannabis-Bereich in Deutschland finden konnte, zusammengebracht, weil es eben ein pharmazeutisches Produkt ist, was schon auch, du musst zum Beispiel über mehrere hundert Seiten deine Prozesse dokumentieren. Was passiert, wenn da ein Rückruf ist, wenn irgendwo im Labor rauskommt zum Beispiel, da sind irgendwelche Stabilitätsdaten etc. Das ist dann schon wieder sehr speziell, was halt auch dazu führt, dass es einfach so wenig Angebot gerade noch gibt. Und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite eben die Patientenzahlen, die halt explodieren und die Kanadier, die nichts rüberliefern. Und das heißt, wir sind da wirklich gerade in einer ziemlich guten Stellung, weil wir halt sagen, wir sind unabhängig von den Kanadiern, weil wir nämlich diese 50 Tonnen ab Mai aus Polen beziehen und damit dann eben den deutschen Markt sozusagen wirklich hoffen, glauben wir, ziemlich krass dominieren können.
Und die werden in Polen dann einfach wirklich angebaut auf Feldern und in Gewächshäusern, wie man das sich so vorstellt, oder wird das gemacht?
Nee, also genau, ich dachte auch am Anfang, das sind so, lustigerweise vergeht auch kein Tag, wo dir nicht irgendjemand schreibt, so, wir bauen im Kongo irgendwie außen Cannabis an, wollt ihr das kaufen? Nein, wollen wir nicht, weil das Problem ist, das muss EU-GMP zertifiziert sein und das bedeutet, es muss wirklich krass, krass hohe Standards erfüllen. Es ist zum Beispiel nur Indoor, Luft, Wasser, es muss alles genau kontrolliert sein, weil das Ding ist ja, wenn jetzt jemand darauf eingestellt ist, auf zum Beispiel eine bestimmte Sorte, dann muss das ja jeden Monat genau das gleiche Produkt sein. Und das kann nicht im Sommer doppelt so stark sein wie im Winter, weil mehr Sonne scheint oder dann regnet es mal mehr oder weniger. Und das heißt, es sind fast sogar eher so Labore im sehr großen Stil, wo das angebaut wird. Aber das hat jetzt nicht so mit diesen Plantagen irgendwie zu tun, die man aus Filmen kennt. Also für Recreational ja in Kanada, aber nicht für die pharmazeutischen Produkte, die wir verkaufen.
Und sowas selber, eine Produktion aufzumachen, sozusagen die Wertschöpfung zu erweitern, ist das auch eine Überlegung, die ihr habt?
Wollten wir anfangs machen. Anbau ist eigentlich ja so das, was irgendwie nur über Economies of Scale irgendwann sozusagen Wert generiert. Wer die größere Facility hat, der hat noch günstigere Kosten, tralala. Und was wir eigentlich spannender finden, ist sozusagen das, was nach der Distribution kommt, nämlich mit diesem Patent sich zu überlegen, kann man das nicht irgendwie noch viel besser herstellen, als dass man das allergrößte Gewächshaus hat, dass man sozusagen den Shortcut zur Effizienz nimmt und sagt, wir stellen das einfach synthetisch her und da kommt am Ende sogar noch was viel Besseres, noch viel Günstigeres raus. Und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen kein Gewächshaus bauen, sondern wir machen das eben mit diesem Partner von uns zusammen, diese 50 Tonnen. Das ist kein irgendwie, wäre ganz nett, wenn ihr uns was verkauft, Deal, sondern das ist so tief integriert, dass wir zum Beispiel alle möglichen Strains, also Blütensorten, anbauen lassen können. Also das werden wir jetzt merken, zum Beispiel in Deutschland funktioniert diese Sorte besonders gut. Dann sagen wir bitte bei dem nächsten Crop bitte diese Sorte anbauen. Oder wir sind mit Kanadiern im Gespräch, dass wir Sorten aus Kanada nutzen, die sich einfach über viele Jahre entwickelt haben und die dann diese Samen oder die Mother Plants nehmen und die in Mazedonien anbauen. Also deswegen sagen wir, das ist so ein bisschen growing as a service, aber unser Business sollte nicht sein, irgendwelche Produktionshallen zu besitzen und dann irgendwie anzubauen, sondern da gibt es Leute, die das besser können.
In der Wertschöpfungskette sozusagen dazwischen, zwischen Anbau, also der Veredler, der macht dann aus dem Rohstoff dann ein Produkt, das dann in Apotheken und so verkauft werden kann.
Genau, das und dann ab, sozusagen, wenn dieses Patent dann in Marktfähigkeitsreife ist, werden wir eben reines CBD und THC produzieren und viel, viel günstiger verkaufen können.
Dann wiederum an ganz andere Dritte.
An ganz andere Dritte, genau. Also das geht einerseits an Apotheken, das geht aber auch an zum Beispiel CBD-Hersteller von. Also CBD ist ja gerade in allem, ne? Irgendwie Creme, Hundefutter, Öl, Wasser und das ist einfach extrem teuer und wir werden das einfach günstiger herstellen können. Und das heißt, da werden wir B2B auch an international erstens und zweitens auch ganz andere Kundengruppen als jetzt nur Apotheken
verkaufen. Und da ist auch die ganz große Fantasie, die dann möglicherweise einen Börsengang in ein paar Monaten und sowas als rechtfertigt.
Ja, das ist, also ich, wie gesagt, das hört sich alles ein bisschen overselling an, aber die diese Bewertung der Kanadier, die basieren rein auf Blütenanbau und Handel. So, das heißt sozusagen der Track der Blüten- und Öldistribution, das ist halt das, wo wir sagen, hey, wenn wir unseren Businessplan irgendwie erfüllen und dann die Multiples von so einer kanadischen Börse nehmen, wo wir eben schnell merken, hui, das ist dann irgendwie ein Aurora oder vielleicht sogar größer. Und das andere Patent ist so ein bisschen die Wildcard. Also da haben wir noch keine Ahnung, wo ein das hin katapultieren kann. Das ist auch aktuell nicht im Businessplan, weil wir sagen, das ist halt Biosynthese und das ist ein bisschen was anderes als so ein Haus zu bauen oder irgendwie einen Projektplan für eine App. Und man sagt, okay, es dauert entweder 3 oder 4 Monate und kostet irgendwie X oder X plus ein bisschen. Sondern das kann halt sein, dass wir in 3 Monaten merken, hui, das funktioniert und wir können irgendwie jeden Monat 10 Tonnen reines CBD verkaufen. Oder wir merken in 9 Monaten, das ist doch ganz schön komplex und da müssen wir nochmal 6 Monate ran. Deswegen, das ist sozusagen noch völlig.
Arbeitet ihr dann mit klassischen Fonds zusammen, also die auch Startups sind? Also redet ihr dann mit den, weiß ich nicht, E-Ventures dieser Welt, sozusagen großen Venture Capital Fonds? Oder ist das jetzt schon eher so Private Equity Investoren? Oder wo holst du das Geld in diesem Falle her?
Also am allerwichtigsten von Leuten, die Vision teilen und die einem nicht auf die Nerven gehen. Weil das habe ich eben bei den vorherigen Unternehmen gelernt. Es ist immer sehr verlockend, ja, von demjenigen, der die höchste Bewertung zahlt und irgendwie einen riesen Brand hat, das Geld zu nehmen. Und irgendwie 2 Jahre später denkst du dir, warum sitze ich irgendwie mit diesem Menschen in einem Raum und muss mir diesen Blödsinn anhören? Nicht bei allen natürlich, aber es gab so natürlich ein paar wenige in den vielen Fundraising-Runden, die ich gemacht habe. Das heißt, da bin ich sehr, sehr selektiv geworden. Einfach, dass uns der Mensch passt, der da investiert. Und generell ist es so, dass die klassischen Fonds da noch sehr zurückhaltend sind, weil viele auch sich erstmal anschauen müssen, ob sie das überhaupt dürfen. Weil eben diese ganze Branche so neu ist, das steht nicht in den Fondsstatuten und überlegen sich dann so ein bisschen, ist das Biotech, ist das Healthtech, ist das Pharma, ist das irgendwie Alkohol, Zigaretten? Und da wird es, glaube ich, jetzt nicht die klassischen Tech-VCs sein, sondern eher so ein bisschen Family Offices, Privatpersonen. Und bei uns ist es so, Heartbeat Labs hat investiert. Heartbeat Labs gehört Jan Beckers. War der auch mal hier?
Ja, noch nicht, aber okay. Einige aus von Applift und Hitware, also so
genau. Ja, ja, ja. Und Jan und ich sind sehr gut befreundet und haben dann gesagt, jo, dieses Cannabis-Thema, das passt irgendwie ganz gut. Die haben uns investiert und das ist auch bisher der einzige Investor darin. Und wie gesagt, jetzt eben Nikita Fahrenholz, da ging es aber weniger ums Investment, sondern wir wollten ihn unbedingt dabei haben im Beirat, als Unternehmer, als Vorbereiter für den Börsengang. Und kam dann eben zu dem Agreement, dass er auch noch ein bisschen Geld reinlegt, um sozusagen sein Commitment zu zeigen, genau.
Okay, aber jetzt, es wird schon eine Runde kommen. Also du sagst zwar, du könntest jetzt auch ohne, das ist profitabel, irgendwie durchkommen, aber ich nehme mal an, du möchtest den Markt jetzt schnell gewinnen, da kommen ja auch andere, die das auch, sagen wir mal, zumindest in die eine oder andere Art und Weise da rein wollen. Mhm. Also das Geld wird schon helfen, um die Geschwindigkeit aufzunehmen.
Ne? Ja, genau, wobei es muss jetzt nicht unbedingt Eigenkapital sein, weil du kannst natürlich auch mit Warenvorfinanzierung und Cashflows, da kannst du auch andere Dinge machen. Sei es jetzt irgendwie Factoring oder irgendwie eine Working Capital Credit Line. Generell zum Thema Fundraising, das ist so, wenn du anfängst in dieser Branche, dann denkst du dir, je größer du eine Runde raisen kannst und dann vielleicht auch wirst, desto geiler. Und ich weiß noch, wie wir uns gefeiert haben bei Creditec, als wir gesagt haben, boah, jetzt haben wir irgendwie 40 Millionen Runde gemacht, krass, krass. Jeder eigentlich, der das ein paar Mal gemacht hat, sagt sich, so wenig wie irgendwie möglich, so wenig Dilution, so wenig Mitspracherecht wie möglich abgeben. Natürlich, das ist so ein bisschen wie so eine kurzfristige Droge. In der PR ist das erstmal cool, wenn du jetzt sagen kannst, wir haben 50 Mio geraced und irgendwie kriegst du High Fives von allen Richtungen, wirst irgendwie zu irgendwelchen Panels eingeladen. Aber eigentlich hast du natürlich riesige Erwartungen verkauft, Kontrolle abgegeben. Und deswegen sagen wir nehmen so an Primary immer nur so viel auf, wie irgendwie Sinn macht. Und das sind jetzt bei uns wirklich Beträge, die das hängt davon ab, wie viel wir jetzt über Debt und Working Capital Produkte finanzieren können. Und sämtliches Equity würde eigentlich in diese Biosyntheseforschung gehen. Und da lassen wir uns aber wieder treiben, ja, von irgendjemand, der sagt, ja, aber ihr habt doch mal Anfang März gesagt, ihr wollt 8 bis 12 Mio raisen. Ja, korrekt, da wussten wir aber auch noch nicht, dass sozusagen dieser Laden sich 20 Tage später schon trägt. Und zum anderen sagen wir auch, wir warten da lieber 3 Monate länger und nehmen den wirklich passenden Fonds oder Privatperson oder wen auch immer, als jetzt zu sagen, jetzt nehmen wir mal irgendwie, wie gesagt, wir hatten schon 3 Angebote auf dem Tisch. Vielleicht kommt da was von denen, vielleicht auch nicht. Aber wir gehen das eigentlich sehr entspannt an.
Aber man kann schon sagen, eigentlich sitzt du jetzt auf der Chance deines Lebens. Du hast das richtige Alter, du hast die richtigen Vorerfahrungen, ist scheinbar ein Thema getroffen oder dir rausgesucht, das irgendwie wahnsinnig groß ist. Jetzt bist du also sozusagen voll im Execution-Mode, da bleibst du jetzt ein paar Jahre drauf, nehme ich mal an.
Ja, also ich glaube, alles bisher wird so das Vorwort in der Biografie irgendwann mal. Das Schöne bei dem Ding ist, ich glaube, und deswegen fühlt sich das auch gerade alles so ein bisschen an wie in so einem Film, weil es ist so die ultimative Passion, sich wirklich auch so zu überlegen, wie sehen so Cannabis-Produkte in 10 Jahren aus? Also es interessiert mich jetzt auch persönlich 100-mal mehr als, wie funktioniert ein KYC-Verfahren in 10 Jahren? Und zum anderen, ja, wird man damit wahrscheinlich ich und die Gründer dabei und die Investoren, die jetzigen und die zukünftigen, sehr, sehr viel Geld damit verdienen.
Wie viel Prozent gehören dir aktuell in der Firma?
Knapp die Hälfte.
Knapp die Hälfte. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, dass jetzt schon 100 Millionen, dann bist du jetzt, das wäre schon ein Pferd.
Ja, da kann man schon ein, zwei Alpakas von kaufen.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich auch.
Goldene Alpakas.
Ein paar Ferraris und so.
Ja, aber irgendwann, es hört sich jetzt vielleicht irgendwie arrogant an, aber du kannst halt auch nur so viel essen und so viel reisen und irgendwann jeder, der irgendwie, also ich habe mir auch mal bei Creditec gedacht, also am Anfang, ja, ich komme jetzt nicht irgendwie aus ultra rich Verhältnissen, so boah, wie geil muss das sein, wenn man irgendwie nicht mehr ins Office muss und dann irgendwie Business Class fliegen kann, so voll krass. Und dann machst du das irgendwie ein paar Mal und dann merkst du, ja, also happy wird man jetzt davon auch nicht, sondern du brauchst eigentlich irgendwas, was dir Sinn stiftet, ja. Und ich glaube, jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt der zweite Ferrari die ultimative Erfüllung ist. Ich sag eigentlich, so wie es jetzt gerade ist, würde ich am liebsten die Zeit einfrieren und das Geld, was dann jetzt reinkommt, weiß ich nicht, ob ich das noch in irgendwie Lifestyle investieren würde oder nicht lieber sage, ich fange an, zum Beispiel einen Cannabis-Fund irgendwie aufzumachen oder ich fange wirklich auch an, Dinge, die vielleicht ein bisschen mehr die Welt beeinflussen als jetzt nur mein irgendwie Pleasure-Level. Und deswegen juckt es auch irgendwie null, da jetzt ein Secondary zu machen. Man wird gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Geld mache, außer es wieder in andere aufregende Cannabis-Unternehmen zu investieren.
Und die Welt verändern heißt für dich aber vor allen Dingen jetzt in dem Bereich, oder hast du auch politische Ambitionen oder sowas? Wahrscheinlich
nicht,
ne?
Politisch nicht. Ich glaube eher so ein bisschen, dass das eben, was ja bei mir so ein bisschen die rote Linie ist, einfach Leuten helfen, aus diesem Status Quo, Comfort Zone rauszukommen und so ein bisschen aufzuzeigen, was man eigentlich alles in der Welt machen kann. Aber man muss es halt machen und nicht darüber quatschen oder nachdenken, sondern Ideen sind halt nichts und Umsetzung ist alles. Und da, glaube ich, kann man noch viel, diesen Gedanken kann man in Deutschland noch sehr viel weiter vorantreiben.
Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Bist du jetzt sozusagen jeden Tag unterwegs, USA, Kanada, Israel, Polen zum Einkauf?
Ja, also ich sage immer, ist auch so ein bisschen sketchy, aber ich sage immer, work is not a location, but a state of mind. Also wenn ich im Office sitze und irgendwie mir YouTube-Quatsch angucke, dann ist das kein Arbeiten. Wenn ich jetzt irgendwie auf dem Motorrad sitze, in der Mongolei oder wo auch immer, oder in Rumänien beim Red Bull-Rennen und mir dabei Ideen kommen, die ich dann abends aufschreibe und irgendwie Niklas anrufe und sage, ey, ich hatte gerade wieder irgendwie 3 krasse Ideen, was hältst denn du davon? Das ist halt eigentlich das, was für mich sozusagen Arbeit bedeutet. Also, dass ich einfach frei bin, dadurch auch Gedanken frei fließen können. Und das könnte ich nicht, wenn ich jetzt Montag bis Freitag im Office sitze. Deswegen muss ich irgendwie unterwegs sein und viele Menschen treffen und Eindrücke gewinnen. Und hänge aber auch wahrscheinlich irgendwie 19 Stunden am Tag an WhatsApp. Und die Leute haben sich leider auch daran gewöhnt, dass ich irgendwie nicht 24/7, aber vielleicht irgendwie 18/6 erreichbar bin. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite des ortsunabhängig arbeiten Könnens. Aber wie gesagt, ich finde das für mich genau der Modus, den ich eigentlich immer wollte. Ein Passion-Thema, ortsunabhängig und das aber mit absolut Vollgas und jeden Tag da 16 Stunden oder so aktuell dahinter hänge. Aber es fühlt sich eben nicht nach Arbeit an, weil es einfach unfassbar Bock macht.
Sag nochmal zum Abschluss einen PR-Trick. Wie kriegt man so eine Cannabis-Story direkt auf die Bild-Zeitung oder in die Bild-Zeitung rein? Was muss man tun, um halt also außer zu polarisieren? Wir denken ja auch, dass PR sich sehr stark wandelt. So digitale PR ist ganz, ganz anders als früher. Man muss ständig was machen. Aber hast du da irgendwelche konkreten Strategien, wie du über PR nachdenkst? Oder sagst du, ja, wie, erzähl mal so ein bisschen.
Ja, also generell, ich glaube, PR-Agenturen sind krass overrated, also weil in der Regel wollen die Zeitungen mit dem Gründer sprechen und nicht mit irgendjemandem, der sagt, ich habe jede Woche 5 Stories, was hältst du denn davon? Also lieber in-house oder selber irgendwie Leadliste aufbauen, Journalisten anrufen und vor allem auch da wieder kurz und knapp die Story prägnant schildern und nicht irgendwie ein 30 MB ZIP-File oder irgendwie 2 Seiten Geschwafel, was das Modell ist, sondern es muss halt in den ersten 2 Sätzen irgendwie catchy sein. Und dann ist es auch so, dass man bei mir jetzt natürlich auch so ein bisschen, weil du fragst ja auch vorhin so, warum, oder nicht du, sondern weil ich häufig gefragt, warum postest du so viel Quatsch auf Instagram, behalt's doch für dich. Und es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Schritt, dass man eben das aufbauen muss und das ist dann sozusagen, das sind dann die Früchte von so einer Marke, die man um seine Person aufbaut, dass dann eben auch Leute sagen, hey, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk irgendwas Neues macht, dann ist es irgendwie nur dadurch, weil Elon Musk das macht, irgendwie spannend. Als wenn jetzt irgendwie Peter Müller das Gleiche sagt, der sagt jetzt auch, ich will auch zum Mond fliegen. Schreibt auch irgendwie keiner drüber. Und das ist, glaube ich, halt, dass man sozusagen auch nicht nur um das eine Thema herum, sondern so generell so ein bisschen um sich herum vielleicht eine Marke aufbaut und dann ohne PR-Agenturen mit kurzen und prägnanten Infos auch an die Presse rausgeht.
Alles klar. Also, jetzt haben wir lange gesprochen, das ist ein langer Podcast, aber du hast auch schon, sagen wir mal, ein ja, sehr ungewöhnliches, sehr intensives Unternehmerleben mit vielen Geschichten. Also ich habe viel mitgenommen und auch viel besser verstanden, muss ich sagen. Oder jetzt noch ein bisschen ein persönliches Gefühl dafür. Ich war am Anfang auch extrem skeptisch, als ich aus der Ferne das gesehen habe und dachte mir, okay, wow, was da so alles rausschaut. und ja, jetzt, also ich glaube, der eine oder andere wird dich jetzt nochmal anders sehen und habe mich gefreut, dass du es gemacht hast. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles klar. Anytime. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf Ask OMR. Ihr kennt unseren zweiten großen Podcast, der Frage- und Antwort-Podcast, wo ihr uns unter omr.com/askomr Fragen schicken könnt und wir die dann beantworten. Meistens macht das der André Alpa. Jetzt gibt es eine Spezialfolge zum OMR Playbook. Wir haben nämlich einen Report, eine Studie geschrieben, wo verschiedenste Marketing-Case-Studies vorgestellt werden, die euch helfen, im Marketing schnell Erfolge zu erzielen, zu gewinnen. Da geht es von Alipay über Cost-per-Lead-Senkung, Podcast-Themen. All das, was gerade heiß ist, wird in diesem OMR Playbook zusammengefasst und darüber wird gesprochen, im Podcast natürlich mit dem Simon Marder von AdBaker, einem der Protagonisten dieses besonderen Reports des OMR Playbooks. Also hört euch entweder den Podcast dazu an, die Spezialfolge bei Ask OMR oder kauft euch am besten direkt das OMR Playbook. Würde uns auch freuen. Steckt viel Arbeit drin. Ich glaube, es ist viel sehr brauchbares Marketingwissen.